Hallo Silvio und Zuhörer, hier ist der Joe Wessels. Ich bin Sommelier im Restaurant Mary Jane Space in Heidelberg und es freut mich sehr zu hören, dass die Elena als nächstes auf deinem Podcast erscheinen wird. Die Elena und ich kennen uns schon um die 10 Jahre. Es hat damals angefangen in Wiesbaden, wo wir zu ungefähr dem gleichen Zeitpunkt als Jungsommeliers angestellt waren für das Restaurant Ente im Hotel Nassau-Hof. Und ja, es ist schön zu sehen, dass wir über die letzten 10 Jahre noch jung geblieben sind, aber auch, wie krass ihr Werdegang entwickelt ist. Wenn ich an Elena denke, dann schätze ich immer sehr ihren Umgang, nicht nur mit Wein, sondern auch mit Menschen. Ich denke zum Beispiel an ihre schöne Art und Weise, wie sie Weine beschreibt und es dabei schafft, die feinere Nuancen hervorzuheben. Und ich glaube, diese Gabe bezieht sich auch auf weitere Sachen im Leben und ihr Engagement. Dass die Elena ein Auge und Herz hat für die kleineren, wichtigeren Sachen im Leben und ja, dass es von Menschen geschätzt wird. Die Elena verbindet Menschen und es zeigt sich auch in ihrer Tätigkeit bei der Sommelier Union, wo sie auch als Regionalsprecherin war und vor kurzem zu der Vorstand gewählt geworden ist. Und ich freue mich sehr, dass sie in dieser Position ist und dass sie auch unsere Community weiterhin begleitet und ja, dass sie so ein Anker für uns alle sind. Ich genieße es immer, in ihrer Gesellschaft zu sein und ich glaube, es wird auch deine Zuhörer gut gehen in der nächsten Stunde oder zwei und dass sicherlich auch ein paar Lächeln gezaubert werden von euren Gesprächsthemen. Ich freue mich auf das Gespräch von euch zuzuhören. Ich werde eine schöne Flasche aufziehen und ich hoffe, die anderen werden auch ein schönes Glas mit der lieben Elena genießen können. So viel Spaß dabei.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sommelier, die interessantesten Weinkellner unserer Zeit. Ja, und ich darf eigentlich wieder sagen Weinkellnerin, denn unsere Gästin heute ist Elena Hart-Skilling. Und Elena Hart-Skilling war viele Jahre, fast ein ganzes Jahrzehnt, Sommelier im legendären Restaurant Ente im Nassauer Hof in Wiesbaden. Und nach ihrer Anstellung hat sie sich nicht für das übliche Restaurant-Hopping entschieden, also eine Position als Sommelier nach der anderen anzunehmen, um vielleicht irgendwann mal das Ideal zu finden. Sie ist auch nicht wie andere Kollegen und Kolleginnen in den Handel gewechselt, sondern sie hat ihre eigene Interpretation der Perfektion ihres Berufsbildes gefunden. Als freiberufliche Sommelierin. Und welche Tücken damit einhergehen, welche Fehler man machen kann, worauf man aufpassen sollte, was die wirklich schwere Zeit war. Darüber konnte ich mit ihr sprechen. Es war unglaublich interessant. Und bevor wir ins Gespräch einsteigen, möchte ich mich ganz herzlich bei der Schlumberger Gruppe. Und dazu gehören die Handelshäuser Segnitz, Schlumberger, Consio Vini und das Privatkundenportal Bremer Weinkolleg dafür bedanken, dass sie an unserer Seite sind. Dass wir fast 150 Folgen, fast 150 Sommeliers jetzt schon präsentieren konnten und ganz viele unterschiedliche Lebensgeschichten, Lebenswege, aber eben auch die Großartigkeit dieses Berufsbildes für dich, für euch greifbar machen konnten. Also damit ein riesengroßes Dankeschön an die gesamte Schlumberger Gruppe für die jetzt schon langjährige Unterstützung. Denn dank Ihnen ist sie heute hier. Herzlich willkommen, liebe Elena Hart-Skilling!
Elena?
Silvio?
Was machst du eigentlich, damit du deinen täglichen Wein finanzieren kannst?
Meinen täglichen Wein zu finanzieren hat einiges an Arbeit gebraucht und, naja, ich bin mittlerweile selbstständig. Ich würde mich immer noch als Sommeliere beschimpfen. Das ist ja auch immer ein großer Punkt. Wann bis wohin?
Aber warum nicht?
Ja, richtig, genau. Denke ich nämlich auch. Also, ich bin selbstständig. Ich bin beratend tätig. Ich habe mich ganz bewusst dazu entschieden, mich nicht Händlerin zu nennen oder Sonstiges, sondern das ganz frei als Beraterin zu lassen, da ich neben, sage ich mal, den Betexten von Weinen, Expertisen schreiben, auch weiterhin Wein- und Dein-Abende begleite. Das passiert zum Beispiel bei mir. Ich bin in Wiesbaden ansässig, relativ häufig, dass ich gefragt werde, Elena, wir haben an dem und dem Tag kommt ein Koch zu uns, der macht das und das Menü, wollen wir, hast du da Lust, was zu den Weinen zu erzählen und so ein bisschen Gastgeberin zu spielen? Das ist eins, ich mache das sehr viel auch für Banken und Kanzleien.
Im privaten, genau, wäre meine Frage, im privaten Bereich oder eher im
Beides. Nein, es ist wirklich beides. Also ja. Es ist ganz lustig. Der private Sektor ist natürlich einerlei, aber auch der Businessbereich, die sind da sehr offen für, weil viele haben in ihren Büros, seien das jetzt Kanzleien oder Banken oder Versicherungsgesellschaften, gerade im Frankfurter Raum auch kleine Küchen. Ja. Mittlerweile sind das keine kleinen Küchen mehr, das sind völlig und groß ausgestattete, wunderbare Küchen mit Theken und Tischen und sehr, sehr exklusiv stellenweise. Also ich war da doch etwas erschrocken, wie weit das Ganze eigentlich geht. Es war schon interessant und da habe ich mir zwischenzeitlich auch gedacht, oh Wunder, dass ihr das vielleicht nicht mehr auf Restaurant-Ebene macht, sondern dass ihr euch da so privat zurückzieht, um da unter euch zu bleiben. Aber es ist auf alle Fälle extremst spannend und macht doch sehr viel Spaß, weil du da natürlich auch mit ganz individuellen Menschen zusammenkommst und ich mache dann nach wie vor meinen Service-Part. Ich begleite das, ich kaufe die Weine relativ häufig ein. Es ist selten so, dass ich die Weine vorgegeben bekomme. Natürlich alles unter Absprache. Du hast da auch sehr explizite und genaue Wünsche auch von deinen Kunden, was sie sich da vorstellen, was sie an Wein kredenzt bekommen haben möchten. Und das ist dann für mich auch eine schöne Herausforderung, weil dann natürlich auch die grauen Zellen etwas dampfen müssen. Und ja, das ist ein Teil von dem, was ich tue.
Kann es sein, dass dort sogar noch außergewöhnlichere Weine serviert werden? Also Riesling, Literflasche, halbtrocken, wird es wahrscheinlich seltener geben, oder? Oder dass ihr da groß die Schorlen trinkt, sondern dann, wenn man dort in diesem Bereich irgendwie einen Gastsommelier hat, einen Gastkoch, da geht es in die Vollen, oder täusche ich mich da?
So und so. Also, es ist ja, ich finde es immer ganz spannend, es gibt natürlich Leute auch, die ihre eigenen Weine mitbringen und wenn du da jemanden hast, der von dir das Wissen hat oder schon seit Jahren Wein sammelt, dann kann ich sagen, dass es da natürlich absolut in die Vollen geht und das ist für mich dann auch ein riesengroßer Genuss, weil da Weine mit dazukommen, die auch ich selber schon längere Zeit nicht mehr getrunken haben, gereifte Bordeaux, vielleicht den ein oder anderen Burgunder, den du so nicht mehr findest oder auch mal vielleicht andere Länder, die du selber nicht mehr auf dem Schirm hattest, je nachdem, welche Präferenz ich hatte. Zum Beispiel mal ein Catering, wo 2-3 rumänische Weine mit angeboten wurden. Habe ich so nicht auf dem Schirm gehabt, bin ich ganz ehrlich. Osteuropa finde ich extremst spannend, aber hatte ich im Restaurant nicht. Vielleicht in Kursen während der Ausbildung oder jetzt auch mit dem Diploma, dass das mal wieder angekratzt wurde. Aber das dann auch so zu genießen und auch von dem Besitzer der Weine beziehungsweise demjenigen, dem der Keller gehört, persönliche Erzählungen zu bekommen zu den Flaschen, das hat auch noch mal was. Und es sind wenig Schorlen. Es ist eigentlich gar keine Schorlen. Es sind immer sehr ausgewählte Weine, die in Verbindung mit diesen Caterings stehen. Und es ist wirklich immer extrem selektiert. Ich war überrascht und das macht eine große Freude, muss ich sagen.
Was ist anspruchsvoller, wenn du im privaten Bereich oder wenn du im Businessbereich bist? Welches mir beides sehr, sehr konträr unterschiedlich und unterschiedlich anspruchsvoll vorstelle, weil du ja im privaten Bereich in einen ganz, ganz intimen Bereich eintrittst, teilweise noch privatere Gespräche begleiten darfst in irgendeiner Form, beziehungsweise die meisten sich natürlich anders geben. Im Businessbereich ist es wahrscheinlich total durchgeplant, durchinszeniert, durchstrukturiert und du musst dort ein Teil des völlig fremden Zahnrades sein. Oder sehe ich das falsch?
Das ist eine sehr gute Frage, die du da stellst.
Habe ich es richtig klassifiziert, also eben auch mit diesem privaten und Business? Oder sehe ich das falsch? Also nee. Wird im Businessbereich auf den Tischen getanzt und im privaten
ist
alles irgendwie okay?
Also das hatte ich zumindest noch nicht, dass da auf den Tischen getanzt wurde. Ich finde beides sehr anspruchsvoll. Also im privaten Sektor wirst du ja meistens auch durch Vertrauen auch irgendwo gebucht. Man holt sich ja niemanden ins Haus, den man jetzt zum einen nicht kennt, von dem man keine Referenz hat und dem man nicht auch ein bisschen Vertrauen schenkt, dass da nichts nach außen getragen wird. Aber auch im Businessbereich ist es dasselbe Spiel. Also es ist trotzdem immer noch wie im Restaurant. Du bist trotzdem immer noch der kleine Schauspieler, beziehungsweise nicht der kleine, sondern der Schauspieler, der sich wie so ein Chamäleon in seinem Umfeld herumbewegt.
Schönes Bild.
Das ändert sich nichts. Daran ändert sich wirklich nichts. Also ich Ich bin vielleicht nicht mehr im Restaurant jetzt aktuell tätig, zumindest mit diesen Sachen, mit diesen Catering, Weinmoderationen, aber du bist trotzdem noch der Schauspieler, der sich bewegt und sich anpasst. So habe ich das immer gesehen und daran hat sich nichts geändert. Es ist beides anspruchsvoll. Hm. Was ich extremst anspruchsvoll finde, und im privaten Bereich kannst du dann noch mal ein bisschen besser agieren, weil wenn ein Wein mal was hat, sei es ein Kork oder eventuell am Ende doch nicht ganz so gut passt, weil er sich gerade versteckt, weil er nicht ganz da ist, da kannst du in den Keller gehen mit dem Hauseigentümer, mit der Hauseigentümerin, wie auch immer, und kannst noch mal ein bisschen stöbern. Wenn du bei einem Catering unterwegs bist, hast du eine vorselektionierte Auswahl, mit der du dich bewegen musst, und wenn da was nicht stimmt, dann bist du gefangen und musst gucken, dass du das irgendwo zurecht friemelst. Mhm. Das ist dann stellenweise noch mal ein bisschen herausfordernder, muss ich ehrlich sagen. Also empfinde ich zumindest so.
Ist dein Service in der Situation exponierter, besser, außergewöhnlicher als im Restaurant, oder war es im Restaurant, hattest du im Restaurant mehr Möglichkeiten, weil dort musst du ja auf die Gegebenheiten zurückgreifen, sprich was Gläser angeht, was Dekantierkaraffen, was Möglichkeiten angeht. Und für dich ist ja die Situation immer wieder eine neue Situation. Das heißt, du wirst wahrscheinlich auch einen gewissen, ich sag mal Standard wahrscheinlich spielen, um dir selber auch eine gewisse Sicherheit zu geben. Oder kannst du jedes Mal das Rad neu erfinden, völlig kreativ, und triffst auf eine Glaskultur und eine was auch immer Chambrière-Kultur, wie du es sonst niemals, also ähnlich wie du es bei den Küchen geschildert hast, wie du es sonst nie gefunden hast.
Hm. So und so. Das ist auch wieder eine Frage, da kannst du, das ist total variabel. Im Restaurant, ich meine, du hast es ja selber in Erinnerung, du weißt genau, wie das ist. Du hast gerade in deiner Weinbar, du hast dir deine Glaskultur angeeignet, du hast deine Weinselektion gemacht. Ne? Ich meine, du hast da ja auch ganz bestimmte
Ist ja auch Sicherheit, dass du weißt, okay, ich habe jetzt davon 6 Gläser und genau die kann ich so einsetzen.
Ja, absolut ist es. Und es ist ja auch ein persönliches Gusto auf eine Art und Weise. Natürlich gibt's Empfehlungen, welcher Wein, welches Glas, das lassen wir jetzt mal so stehen. Aber du hast im Restaurant, ist es ja dein Wohnzimmer, es ist ja eigentlich wie deine Heimat. So sollte es zumindest sein, so habe ich das immer empfunden, egal wo ich gearbeitet habe. Und da bewegst du dich selbstverständlich. Du musst dir die Selbstverständlichkeit nehmen, wenn du ein Catering machst oder eine Moderation in einem fremden Haushalt oder in einer Firma, dass du dich da zu Hause fühlen kannst und musst mit den Gegebenheiten arbeiten. Und die sind nicht immer ideal. Du findest nicht immer eine perfekte Glaskultur vor, du findest nicht immer den perfekten Dekanter vor. Das ist stellenweise schon auch anspruchsvoll und anstrengend, aber es ist auch überraschend, weil manchmal hast du nämlich alles da, was du brauchst, und bist völlig überrascht und auch manchmal überfordert, weil auch im privaten Sektor, ich meine, du kennst doch die Leute, oder? Du hast manchmal Gäste, du erinnerst dich selbst, die zu dir kommen und die haben so ein enormes Wissen, und genauso sieht's bei denen zu Hause aus, oder?
Ja.
Ja.
Genau.
Ja, und das ist, darauf triffst du. Also auch hier, Chamäleon, das ist mein Stichwort.
Und das Schöne ist, sie wollen, dass man es gebraucht, sie wollen es leben, sie wollen zeigen, sie wollen darin abtauchen. Und wenn du genau das aufgreifen, mitspielen kannst, also wenn du genau in deiner Art des Chamäleons dich da richtig drin geben kannst, dann ist das schon ein Garant für einen tollen Abend. Hattest du mal extrem außergewöhnliches Erlebnis, was dich nachhaltig beeindruckt hat, wo du sagst, also jetzt losgelöst vielleicht irgendwie, dass ihr 38 Jahrgänge Petrus getrunken habt, aber irgend sowas, wo du sagst, wow.
Ja, die Weine, aber es gibt auch einfach so Momente, die für mich auch als Sommeliere extrem cool waren, auch wenn es darum geht, so die Symbiose unter den Gästen, wie die miteinander umgehen, die Lockerheit, die Gespräche. Ich ziehe aus diesen Gesprächen auch manchmal extremst viel. Mhm. Das ist nicht nur ich gebe etwas mit, sondern ich kriege auch extremst viel mit dadurch. Also
es ist so,
mit dem
ne?
Ausdruck. Ja, ist es. Ich meine, wir bewegen uns ja, wenn wir im Restaurant sind, bewegen wir uns von Tisch zu Tisch, und ich habe das nie als Belauschen empfunden, sondern man greift Wortfetzen auf. Und wenn du ein Catering machst, wo ein großer Tisch da ist, oder gerade so ein Private Dining Table, nennen wir es mal so, dann bist du natürlich den ganzen Abend eigentlich bei diesem Gespräch aktiv dabei. Und für mich ist es schon auch eine Horizonterweiterung, weil ich mich jetzt, ich bin keine Juristin, ich bin keine Bankerin oder ähnliches, aber trotzdem ist es interessant, dem Kontext zu lauschen. Und ja, das hat mich nochmal abgeholt und ich glaube auch stellenweise mehr als die Weine.
Du wirst für einen Moment ein Teil dieses Ganzen und wirst dort auch wohlwollend aufgenommen, inkludiert, wenn du es gut spielen kannst. Also wenn man nicht übergriffig wird, wenn man nicht versucht, sich irgendwie einzumischen, sondern mehr oder weniger diese Sensibilität hat, das eben weiterzuspielen, wenn die eigene Zeit gekommen ist. Und wenn man eben auch ganz klar ausstrahlen kann, es bleibt bei mir. Also dass man eben auch dieses Vertrauen, was einem ausgesprochen wird, allein dadurch, dass man eingeladen, dass man engagiert wird, wenn man das schon ausstrahlt, dass genau das hier in dem Raum bleibt. Was hier in dem Raum passiert, bleibt in dem Raum.
Ja, ist so. Ist wirklich so. Muss so sein.
Ist ja auch, was du vorhin mit den Tischen letztlich geschildert hast, wenn man selber gut ist, wenn der Zombie, wenn der Kellner gut ist, dann ist es genau so. Also es werden teilweise eben auch Gespräche an Tischen geführt, wo man manchmal denken möge, wow, ihr wisst schon, dass hier eine dritte oder vierte Person ist. Aber man vermittelt das Gefühl der Sicherheit in dem Augenblick. Und ich wüsste auch keine Situation von mir, wo ich genau diese Sachen, die ich dort aufgegriffen habe, irgendwie nach außen getragen habe. Es ist für mich ein Credo, die Sachen dort auch zu lassen, dort am Tisch.
Man tut sich auch keinen Gefallen damit, wenn XY das gesagt hat und am Ende kommt raus, Elena oder Silvio haben das weitergegeben. Mhm. Du, je nachdem, also ich meine, es kommt immer auf den Kontext an, aber im Allgemeinen habe ich mich da auch immer dran gehalten. Natürlich hast du es im Team besprochen, klar, je nachdem, was es gewesen ist, aber es gibt so gewisse Grundsätze, die besagen, dass gesprochenes Wort eigentlich im Raum zu bleiben hat. Mhm. Ja, ich meine, wenn jetzt der Gast rechtsextreme Parolen schwingt, dann müssten wir uns das nochmal überlegen, aber gehen wir mal vom ganz allgemeinen Gespräch aus. Die kommen ja zu uns und das wirst du ja bestimmt genauso empfunden haben, um einen schönen privaten Augenblick zu haben und nicht um ihr Wort mit Mikrofon auf die Straße rauszuschreien. Und das muss man auch respektieren, ist meine Ansicht.
Bin ich ganz so bei dir. Also es ist ganz klar, Grenzen geben muss, gerade wenn ich auch in irgendeiner Form in diesem Gespräch integriert bin. Das kann man teilweise auch ganz gut lenken und steuern beziehungsweise selber ausstrahlen, inwiefern man auf irgendwas eingeht oder nicht eingeht. Also dabei, bei solchen Extremen bin ich da ganz doll bei dir, würde ich auch ganz klar Grenzen ziehen. Und dann gab es auch Phasen, keine Ahnung, Corona-Zeit etc., wo man schon ganz, ganz oft irgendwo dann zwischengrätschen musste und sagen musste, ja, hier bitte nicht. Oder es ist nicht mein Thema oder ich möchte darüber nicht reden. Oder ich habe komplett andere Ansichten, wollen wir eine politische Diskussion draus machen. Und dann auch mit einer gewissen Rigorosität dann auftreten. Das ist ja dann auch eine Verantwortung eines, was du ja in der Form bist, Gastgebers oder Gastgeberin, die das Ganze dann moderieren und leiten muss.
Ja, absolut.
Das ist ein Teil von deinem Beruf. Ein anderer Teil ist, also als ich das erste Mal aus dem Restaurant rausgegangen bin, da wurden ganz viele mit einmal Consultant. Und das war dann so ein Begriff, der wurde gar nicht mehr so gern gesehen, weil es am Anfang wirkt es natürlich super lukrativ. Du berätst halt irgendjemand, du schreibst irgendwas, du machst irgendwas. Also das typische Consulting. Wenige haben da wirklich Erfolg draus gezogen, auch wirtschaftlichen Erfolg. Jetzt hattest du vorhin dieses Consulting wieder erwähnt. Ein Teil ist, dass du eine private Sommeliere bist oder eine freiberufliche Sommeliere, Entschuldigung. Ein anderer Teil ist dieses klassische Beraten. Was umfasst sowas?
Das ist ja nur, also für mich ist das jetzt nur ein Überbegriff, in Anführungszeichen. Mhm. Also ich habe ja jetzt diese eine Sparte, haben wir jetzt durchgesprochen. Des Weiteren, was auch oft vorkommt, ist, dass ich beispielsweise auch für Messestände gebucht werde, um Weine darzustellen. Mhm. Da gucke ich auch schon so ein bisschen, dass es jetzt vielleicht nicht der unterste Regalwein ist, um das mal so zu pauschalisieren, sondern dass es sich da schon auch um Produkte handelt, die ich auch entsprechend vertreten kann. Das passiert auch relativ häufig, dass ich für Messen gebucht wurde, ob das jetzt im B2B-Bereich sind oder auch für Endverbraucher. Das mache ich sehr gerne, ich habe da viel Freude dran. Oder ein anderer Schwerpunkt, den ich auch gesetzt habe, ist mit den Frischeparadiesen. Mit denen mache ich sehr viel zusammen. Mhm. Das ist damals initiiert worden durch den Klaus Kneipp, der sich ja quasi um das Weinwerk, die Weinstelle des Frischeparadieses kümmert, was auch in die Transgourmet mit reinfließt. Da war es eigentlich zunächst damals so, dass ich Weinexpertisen für ein Projekt geschrieben habe und irgendwann hat sich das erweitert und ich bin immer mehr in dieses Unternehmen mit reingerutscht und habe angefangen, Messen vorzubereiten, Weinreisen vorzubereiten, Winzerbesuche in den einzelnen Stationen vorzubereiten. Irgendwann wurde ich so ein bisschen die externe Ansprechpartnerin für andere Firmen, die ihre Produkte im Frische Paradies platzieren, wenn es darum ging, gewisse Aktionen zu planen. Jeden Monat gibt es Weinaktionen in Frische Paradiesen. Die meisten Texte, die dort zu finden sind, die stammen auch von mir.
Ach wirklich, wow, cool, toll.
Ja, das ist ganz lustig. Ich habe da richtig Spaß dran. Das geht dann nochmal in eine ganz andere Schiene. Es ist keine klassische Vertriebsposition, keine Kaltakquise. Da sehe ich mich auch per se nicht richtig drin. Ich kann das, aber ist es nicht unbedingt mein Lieblingsfeld, sagen wir es mal so. Ich bin eher da die Person, die subtil mit Aktionen daherkommt und den Wein unter die Leute bringt, ohne sich aufzudrängen. Das kann ich relativ gut. nachdrückliche Empfehlungen aussprechen und den Leuten ist es gar nicht bewusst, dass ich es getan habe. Hm. Ja, prägen, so kann man es nennen. Ja, das mache ich jetzt auch schon seit über 2 Jahren. Das ist ein sehr konsistenter Partner und da bin ich auch extremst froh drüber. Ich bin auch manchmal noch in Restaurants unterwegs. Also ich werde auch hin und wieder immer noch auch für Weinmoderationen in Restaurants gebucht, wenn zum Beispiel englische Moderationen anfallen. Das mache ich sehr gerne, Weine auf Englisch vorzustellen oder auch Weinkarten schreiben. Gibt 1-2 kleine Läden, die haben in der Vergangenheit schon mal gefragt, ob sie, ob ich unterstützen kann. Ne? Sie wollen jetzt nicht XY Wein drauf haben, sie wollen so ein bisschen was Angepasstes haben für sich, was sie widerspiegelt und jetzt nicht das 5. Mal, dass den Wein von, den Wein von Paul auf der Karte haben, sondern sie wollen vielleicht den Wein von der Josie lieber haben und den es nicht so oft zu finden gibt. Und sowas mache ich auch sehr gerne. Hm. Und dann bist du schon recht gut ausgestattet, wow, muss ja. ich sagen.
Aber bist du dann saisonal ausgestattet? Weil gerade solche Sachen wie die freiberufliche Sommeliere, die in Privathäusern und Banken ist, es wird ja selten 7 Tage die Woche oder 5 Tage die Woche sein, sondern wahrscheinlich auch zu Hochzeiten. Und auf der anderen Seite Sachen wie die Weinbeschreibung in Restaurants wird ja auch wahrscheinlich nicht unbedingt in den Low-Phasen sein. Hast du da Push-Zeiten und eher ruhige Zeiten oder hast du das jetzt so perfekt ausbalancieren können, dass du immer was zu tun hast und dir es mehr oder weniger aussuchen kannst?
Ich habe immer was zu tun. Hm. Ich habe zum einen ja die Frische Paradiese, ich habe aber auch Weingüter, mit denen ich viel mache. Da sind im Rheingau welche dabei, da ist in Rheinhessen, ist zum Beispiel das Weingut St. Anthony ab und zu auch mit dabei, wo ich mal unterstütze, wenn da was ist, ob es im Weinverkauf in Anführungszeichen ist, nicht klassisch, aber in auch Moderation auf dem Weingut stattfindet oder auch einfach mal als helfende Hand im Pop-Up-Restaurant, wo ich dann immer noch aktiv im Service mitmische, was richtig Spaß macht. Das brauche ich auch ab und zu. Das sind schon Sachen, die finden regelmäßiger statt. Also ich habe schon geguckt, dass ich mir Dinge suche, die mich tragen, weil anders funktioniert es nicht. Du lebst ja sonst ständig in der Angst, dass da kein Geld reinkommt. Ja, ich meine, hast du auch. Ich meine, du kennst das doch selbst. Oder jetzt überleg mal, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht irgendwas hätte, was mich so ein bisschen trägt. Es muss mich nicht zu 100% tragen, aber es sollte mich zumindest zu 60% irgendwo so stückweise tragen, dass ich immer noch variieren kann, was noch so auf mich zukommt. Also am Anfang habe ich wirklich viel gemacht und habe vielleicht auch ein bisschen zu viel gemacht. Hm. Jetzt habe ich mich ein bisschen beruhigt und selektioniere da schon auch zwischen Dingen, die Geld einbringen, aber auch Dingen, die mir durchaus auch Spaß machen.
Ja, vor allen Dingen auch Image prägen, weil ich glaube, also grundsätzlich, wenn ich das so nüchtern runterbrechen kann, hast du ja einen relativ klassischen Weg hinter dir, also sprich, erstmal in den Beruf eingestiegen, dann irgendwo Kommi bzw. Assistant Sommelier, dann hattest du eine sehr renommierte Anstellung im Nassauer Hof, in der Ente vom Lehl. Und hast da mehr oder weniger ja dein Brand gebaut, deinen Namen aufgebaut. Und es haben halt viele. Und danach kommt dann meistens so die Entscheidung, was mache ich danach? Bleibe ich weiter in Restaurants? Einige machen, andere machen es nicht. Viele wechseln dann oftmals in einen anderen Bereich der Weinwelt. Entweder gehen sie in den Handel etc., machen irgendwie was anderes. Und du hast dann im Prinzip einen anderen Weg eingeschlagen, mit dieser freiberuflich, mit dieser Consultant-Geschichte. Und der Name, den du dir aufgebaut hast in einem renommierten Restaurant, von dem kann man eine gewisse Zeit dann irgendwann auch profitiert, da wahrscheinlich auch den einen oder anderen Auftrag herausgenerieren, wenn man halt die Leute im Restaurant kennenlernt. Aber das dann weiterzuentwickeln, ist, glaube ich, die größte Schwierigkeit. Und neben den Aufträgen, die Geld bringen, glaube ich, brauchst du auch welche, die deinen Namen in der Öffentlichkeit präsent halten. Oder sehe ich das komplett falsch?
Du siehst es gar nicht falsch. Also, es geht nicht immer nur schlichtweg ums Renommee. Davon muss man sich frei machen. Das muss man wirklich tun. Aber für einen selber, das ist die Frage, wer bin ich denn eigentlich und wer möchte ich sein, die beschäftigt einen dann schon auch ein bisschen durch. Und dann ist es vielleicht auch das Renommee für sich selbst, was am Leben erhalten bleiben muss. Und gerade, ich meine, die Ente, das waren 7 Jahre, 7 Jahre Nassau-Ruf, das war schon auch eine außergewöhnlich lange Zeit. Es hat sich einfach so entwickelt, muss ich wirklich gestehen. Und dann da rauszugehen, boah, das hat schon, also das war schon schwierig, weil du nach 7 Jahren dein komplettes Leben sich darauf eingestellt hat. Ja, die Leute fragen dich, die Leute kennen dich, die Leute ordnen dich zu. Ich wurde auch danach stellenweise noch über ein Jahr später noch angerufen und gefragt, ob ich nicht mal wieder einkaufen will. Und ich so, Leute, ich bin nicht mehr dort und ja, wie geht's denn dem Nassauhof? Und immer wieder die Fragen. Ja, das ist immer diese Fragen. Hast du was Neues gehört? Ich weiß durchaus, wie es dem Küch, ich weiß durchaus, wie es dem Michael Kammermeier geht. Ich weiß, wie es dem Team geht. Aber mehr weiß ich auch nicht mehr. Ja, und danach musst du überleben, so nennen wir es mal. Es geht ja nicht um das puristische Überleben in dem Sinne, sondern es geht um das Geldverdienen und es geht darum, dass du weiterhin Fuß fassen darfst in der Weinwelt, dass du weiterhin auf Messen gehen kannst, dass du weiterhin präsent sein darfst. Muss ich gekannt werden? Fragezeichen. Muss man gekannt werden? Zum einen ja, zum anderen ist auch manchmal ganz gut, wenn es nicht so ist. aber es ist alles schon auch anstrengend gewesen, aber auch gleichzeitig extremst schön, weil du dich selber noch mal neu erfinden darfst. Du bist weg von diesem Stempel eines Luxusbetriebes, eines Traditionshauses, der dir ja auch auferlegt wurde, hin zu dem, ich bin jetzt, hi, ich bin Elena. Ja, ich bin Elena, ich bin jetzt selbstständig. Nimm mich bitte ernst. Das musst du schon durchziehen. Das musst du wirklich schon durchziehen. Du musst was dafür tun. Du musst Networking betreiben, du musst dich mit Leuten vernetzen, du musst aktiv vor Ort sein und es auch gerne tun. Und nicht nur, weil du es tun musst, sondern weil du es tun willst. Und das ist das allererste und das größte und das wichtigste. Du musst es tun wollen und nicht müssen.
Kann es sein, dass es elementar wichtig ist, auch ein Ziel zu haben, nicht einfach zu sagen, auch jetzt mache ich mal ein bisschen hier und da, sondern zumindest in gewisser Form eine Vision?
Ja, die Vision war bei mir von Anfang an ganz klar, dass ich als selbstständige Sommeliere anerkannt werde und dass die Leute auch wissen, wenn sie mich sehen, dass sie mich zuordnen können, ne? Dass sie nicht so, dass es nicht mehr so ist, dass sie mich nicht irgendwo hinpacken, sondern dass sie wissen, okay, die ist mittlerweile selbstständig. Ja, ich habe die dort und dort gesehen, die macht das und das und einfach wieder auch ein Brand draufgepackt. Du wirst ja nicht in eine Schublade gepackt werden, aber du willst zumindest deinen Sektor im Kleiderschrank haben. So sehe ich das.
Geht einem ja selber mit anderen Personen genauso, egal ob Köche oder Kellner oder in anderen Bereichen, dass man das versucht irgendwie zu kategorisieren, zuzuordnen und den damit einzuordnen, beziehungsweise damit auch eine Ansprache zu finden, wie man eben dann geschäftlich mit dem umgehen kann. Welchen Bereich nimmt Wein jetzt noch für dich ein? Also Wein in der Tat als emotionales Element. Weil du natürlich jeden Tag damit arbeitest. Mir ging es halt so, als ich in den Handel ging und dann irgendwann die Situation hatte, okay, ich verkaufe einen, aber eigentlich ist das Produkt sekundär, weil ich könnte genauso gut Staubsauger verkaufen. Also ich rede über ein Produkt. Mir fehlt das Emotionale dann dabei. Wie viel Emotionalität ist bei dir noch dabei? Wie sehr genießt du Wein? Wie sehr kannst du dich in den Wein reindenken, reinfühlen? Was ja im Restaurant recht einfach ist, wenn man ständig dieses Food Pairing hat, wenn man die Leute in ihren Reaktionen dann irgendwo erleben kann und dadurch wird Wein automatisch emotional. Gar nicht so sehr, dass man es selber probiert, das dann auch noch in Verbindung, das ist noch dieses Add-on. Aber man sieht, wie andere im Wein aufgehen. Aber wenn man anfängt, Wein dann irgendwo auch zu beschreiben, keine Reaktion bekommt, dann irgendwo zu leben, zu servieren, fehlt so dieses Emotionale. Wie viel ist dabei dir übrig geblieben?
Sehr viel, weil ich glaube, ich als Charakter funktioniere nicht ohne diese Emotionalität bis zu einem gewissen Punkt. Na, also ich habe mich ja bewusst auch für diesen Weg entschieden. Ich wollte ja eigentlich mal in die Kunst gehen. Das war mein Ursprungsgedanke nach dem Abitur, was Künstlerisches zu machen, und bin dann eben diesen Weg gegangen. Deswegen könnte ich gar nicht ohne eine gewisse Produktemotionalität leben. Also ich könnte jetzt keinen Staubsauger verkaufen. Das würde für mich nicht funktionieren. Und ich glaube, daher ist diese Selbstständigkeit, die ich jetzt habe mit den verschiedenen Sektoren, enormst wichtig, weil ich immer noch viel über Wein reden kann. Wein ist in Regalen, ich bin umgeben von Weinregalen hier und da. Wein ist omnipräsent bei mir und das ist mir wahnsinnig wichtig.
Was war das Schwerste in der Phase, in der Zeit nach dem Nassauer Hof bis jetzt? War es, sich selber zu finden, seinen eigenen neuen Namen aufzubauen, erkennbar zu werden, oder waren es Auftraggeber zu finden? Gibt es irgendwelche Fehler, wo du sagst, du, jeder, der es machen möchte, das bitte nicht? Oder irgendwelche Sachen, wo du sagst, dann eher darauf fokussieren, sowas macht wirklich mehr Sinn und bringt Erfüllung?
Das Allerschwierigste war, und mir geht's dann nicht um die Bestätigung, sondern, also die Bestätigung für mich, sondern einen Tagesabschluss zu haben. Im Restaurant siehst du deine Gäste, du schaust denen ins Gesicht, du siehst auch deine Kollegen. Es ist ja auch irgendwie sau wichtig, dass deine Kollegen einen guten Tag hatten. Es ist, finde ich, total wichtig fürs Gesamtklima. Und im Restaurant schließt du deinen Tag in der Regel ab. Und das meine ich nicht nur finanziell, sondern das meine ich auch mit dem Gast, der geht, dich anlächelt oder vielleicht auch mal nicht anlächelt. Aber auch das ist ein Abschluss. Du hast immer ein direktes und schnelles Feedback. Oder, ich meine, wie war das für dich, das in der Weinkulturbar? Das ist doch auch schön für dich gewesen, oder? Den Tag abzuschließen und direkten Feedback zu haben.
War für mich das gleiche größte Problem, als ich mehr oder weniger diesen neuen Beruf angefangen habe oder mein komplettes Arbeitsumfeld geändert habe. Denn es ist in der Tat so, in der Weinbar, du hast einen Tag fertig, neuer Tag kommt. Jetzt in den Projektarbeiten, die ich jetzt habe, bist du in einen Projekttunnel und kommst dann irgendwann raus daraus. Aber jeden Tag arbeitest du ein bisschen daran. Und dieses, ich arbeite ein bisschen daran, aber ich habe nicht wirklich diese Erfüllung dessen, ich habe heute genau das geschafft, wenn du nicht dich selber disziplinierst und dir die Aufgaben so legst, dass du sagst, okay, diese 5 Aufgaben mache ich, wenn ich die geschafft habe, schließe ich meinen Tag ab. Also auch das muss man lernen. Ich trete in diesen, keine Ahnung, jede Woche einen Podcast, ich trete in diesen Tunnel ein und fange daran an zu arbeiten. Und man hat nicht jeden Tag das Gefühl, der Tag ist fertig, der Tag war gut, ich habe genau diese Punkte erfolgreich gemacht, wenn man jeden Tag an dem gleichen mehr oder weniger arbeitet. Also das habe ich dann da auch wieder einmal mehr gemerkt, was für viele schöne Einzelbereiche die Gastronomie hat, dass man zufrieden, erfüllt und fertig aus einem Tag gehen kann. Also finde ich gut, dass du genau das gleiche Empfinden hattest und das genauso geschildert hast, wie ich es empfunden habe, habe ich auch ganz am Anfang zu jedem gesagt. Also, dass es eine total interessante Geschichte ist, dass man ein anderes Mindset hat, ein anderes Arbeiten oder eben auch, dass man, das war für mich auch sehr, sehr schwer nach der Bar, mit einmal nicht jeden Tag 30 bis 50, 100 neue Leute oder eben vertraute Leute zu sehen, sondern vielleicht 3 oder 1 oder keinen. Wenn du halt am Wein beschreiben bist, also wenn du für das frische Paradies jetzt 3 Tage Weine beschreibst, dann siehst du ja keinen Menschen, außer vielleicht deinen Hunden, also keinen Menschen. Und bist im Prinzip nur mit dir und für dich. Und sowas dann nach einer intensiven 7-jährigen Restaurantzeit im Nassauer Hof war bestimmt auch nicht einfach für dich.
Nee, das ist es nicht. Und du hast mich gerade gefragt, was ich raten würde. Also dieses Sättigungsgefühl, was du tagtäglich im Restaurant hast, ob das jetzt negativ oder positiv ist, das ist einfach, das ist eine direkte Rückmeldung, ist ein direktes Feedback, das hast du danach seltenst. Natürlich habe ich das hier und da immer noch, wie eben beschrieben, weil ich ja diverse Sachen mache, aber ich kann wirklich nur raten, einfach mal hinhocken und tief durchatmen, weil es ist, man muss sich wirklich absolut zentrieren und ich möchte da jetzt nicht von Meditation oder sonstigem sprechen, sondern ich gehe da wirklich hin und sage, jetzt hock dich einfach mal hin und lass es mal gut sein. Du musst jetzt nicht mehr machen. Weil ich weiß, mein Mann hat immer zu mir gesagt, es reicht jetzt. Du hast jetzt mal genug gemacht. Du kannst nicht, du musst dir mal frei nehmen. Du kannst nicht noch mehr tun. Aber das lag auch an meinem persönlich, das ist meine Persönlichkeit in dem Zuge dann gewesen, dass ich mir dann zu viel aufgeschaufelt habe, weil ich irgendwie dachte, das reicht noch gar nicht. Weil ich dieses PC-Arbeiten, dieses mit Dokumenten arbeiten, dieses Bearbeiten nicht täglich gemacht habe, zumindest nicht in dem Ausmaß gemacht habe, hatte ich dadurch noch nicht dieses Gefühl von Sättigung. Das kannte ich so noch nicht. Das muss man sich wirklich aneignen. Und das ist jetzt erst so nach anderthalb Jahren, so langsam fing es an. Und jetzt nach über 2 Jahren würde ich sagen, ist es da. Heißt jetzt nicht, dass ich mich ausruhe, im Gegenteil, aber es gibt mir eine gewisse Ruhe. Du musst erst mal runterkommen, weil Gastro ist auch immer mit ein bisschen Adrenalin, ein bisschen ist gut, ja. Es ist immer mit Adrenalin verbunden, ist meine Ansicht, ja. Ja.
Manchmal gibt es diese Momente am Verkostungstisch, da zieht man den Korken aus einer Flasche, schenkt sich ein schluckweises Rätsel ins Glas und erwartet eigentlich genau das, was die Rebsorte seit Dekaden im Supermarktregal predigt. Ein bisschen blasse Birne, schüchterne Säure, flaches Mopedfahren auf dem Gaumen, ein Pinocchio von einem Weißwein, der jedem gefallen will, weil er niemandem wehtut. Und dann zieht dir der Franz Haas Pinot Grigio 2025 aus Südtirol mit einer Wucht das Parkett unter den Füßen weg, dass du erst einmal richtig tief durchatmen musst. Man muss wahrscheinlich die Lage begreifen, um diesen Wein nicht als Sommervergnügen oder als bloßen Durstlöscher zu beleidigen. Wir sprechen hier von Montan. Von den Hängen oberhalb des Etschtals, wo die Winde des Gardasees den berühmten Ora jeden Nachmittag wie ein gigantischer Föhn durch die Reben pfeifen und das Laub trocken föhnen. Wo Franz Haas, dieser legendäre Vordenker und Unbeugsame des Südtiroler Weinbaus, schon vor Jahrzehnten verstand, dass die globale Erwärmung dem Pinot Grigio die Seele rauben würde, wenn man ihn unten im warmen Talbecken lässt. Also ist er hochgestiegen, höher, weiter hinauf, an die Kanten, wo der Kalkschotter, die Porphyrtrümmer und die sandigen Lehmböden den Reben das Abrollen verwehren. Die Trauben für diesen 2025er wachsen auf bis zu 800 Meter über dem Meeresspiegel. Das ist kein sanftes Hügelland mehr, das ist alpin-subtropische Akrobatik. Franz Haas, der Name ist in Südtirol kein simples Weingut, sondern eine Dynastie, in der traditionell der älteste Sohn immer den Namen Franz trägt. Aber der vor einigen Jahren verstorbene Franz Haas, der Siebte, war ein Visionär. Ein Mann mit farbenfrohen Krawatten, einem Herz für den kapriziösen Blauburgunder und einem unerschütterlichen Vertrauen in die Höhenlagen. Und seine Familie führt dieses Erbe mit einer Präzision weiter, die einem Ehrfurcht einflößt. Die Etiketten entworfen vom Künstler Ricardo Schweizer, einem Schüler von Picasso, und Le Corbusier schreien es dir schon von der Flasche entgegen. Hier drin wohnt keine Langeweile. Das ist flüssige, bunte Geometrie. Und wenn man den Pinot Grigio 2025 ins Glas gleiten lässt, fällt dir sofort diese fast bronze-rosa schimmernde Nuance auf. Kein blasses Wasser, sondern echte Substanz. Denn bei Franz Haas bekommen die Trauben nach der Lese eine kurze, kühle Maische-Standzeit. Die Bärenhaut des Pinot Grigios ist schließlich nicht weiß, sondern rötlich-grau. Grauburgunder eben. Und genau da, in der Schale, sitzt das Geheimnis. Und in der Nase explodiert eine Welt, die mit dem üblichen Korbblütler einerlei gar nichts mehr zu tun hat. Da wuchtet sich eine saftige, reife, renette Apfelnote heraus, gepaart mit wildem Bergsalbei, frischer Quitte, getrockneten Aprikosen, einer ganz spezifischen, feuchten Kalksteinkühle. Nichts wirkt hier gekünstelt oder parfümiert, das ist der reine, ungeschminkte Atem der Berge. Doch am Gaumen kommt die eigentliche Sensation, die Dynamik. Während ein Standard Pinot Grigio oft träge über die Zunge schwappt, wie ein schläfriger Bach, hat der Haas 2025er Grip. Er beißt nicht, aber er greift zu. Das ist Rasse, eine fast elektrisierende Säureader.
die von den kühlen Alpinnächten im Jahrgang 2025 in die Beeren gebrannt wurde. Er schmeckt nach reifer Meier-Zitrone, nach gelber Pflaume, umhüllt von einer feinen, schmelzigen Textur. Und das ist das Resultat monatelanger Hefenlagers im Edelstahl, bei dem die Feinhefe regelmäßig aufgerührt wird, ohne dass auch nur ein einziges Holzfass die glasklare Frucht mit Vanillearomen zuschütten durfte. Man schluckt den Wein und er geht nicht einfach weg, er bleibt stehen, er hinterlässt eine salzige, kalkige Spur auf den Zahnfleischrändern, die dich nicht zwingt, sofort ein Glas nachzuschenken. Es ist ein wunderbares Paradoxon. Ein Wein mit richtig viel Schmelz und Körper, der trotzdem so frisch, schlank und vibrierend ist, dass man die Flasche mit zwei Leuten austrinkt, bevor das Essen überhaupt auf dem Tisch steht. Und wenn dieser Wein ein Mensch wäre, dann wäre er eine Art Bergführer, der am Abend im Maßanzug an der Hotelbar sitzt, dir ohne ein Wort der Angeberei ein Glas einschenkt und eine Anekdote erzählt, bei der du vergisst, auf dein Smartphone zu schauen. Ja, Franz Haas Sohn, Franz Haas der Achte, führt das Weingut weiter. Und der Pinot Grigio 2025 aus dem Hause Franz Haas ist der endgültige Beweis dafür, dass eine totgesagte Rebsorte zu absoluter Höchstform aufläuft, wenn man ihr das Korsett der Massenproduktion auszieht und sie dort anpflanzt, wo die Adler kreisen. Ein Mann mit Charakter, mit Schuss, mit Eleganz und tiefster Südtiroler DNA. Vielen Dank für die Reformation des Grauburgunders, für diesen besonderen Wein, für die Geschichte dieses außergewöhnlichen Weingutes, dem Hause Franz Haas und natürlich dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Segnitz. Und wenn du wissen möchtest, wo man diesen Wein bekommt, schau in die Shownotes.
Das ist Adrenalin pur, Endorphin und Adrenalin. So im großen Cocktail, einmal gratis, jeden Tag, bumm.
Ja, ist es doch auch, oder?
Ja, und ich finde, in dem Sinne hat man es in der Gastro, hat man es als Sommelier in der Gastronomie auch nicht einfach, aber man hat es ein wenig sorgloser, weil Dinge definiert sind. Also du wusstest, du arbeitest in einem guten Restaurant, du wusstest, du musst das und das erbringen, dann läuft's gut. Du wusstest, parallel dazu mache ich vielleicht irgendeine Ausbildung als IHK-Sommelier im WSET, das Diploma, bla bla bla. Und dann ist dein Weg irgendwo klar und das ist bei dir jetzt nicht. Du musst dir selber definieren, was kann ich machen, wann bin ich erfolgreich, wann bin ich für mich selber zufrieden. Dann eben auch die Arbeitstage definieren, eben wie du sagtest, dass nicht jemand Externes zu dir sagen muss, ist jetzt gut, sondern dass man sagt, hey, auch ich habe eine X-Stunden-Woche und die muss nicht unbedingt dreistellig sein, sondern es reicht auch zweistellig. Und die eigene Zufriedenheit heraus dann irgendwann generieren. Bist du jetzt angekommen oder bist du, also hältst du dich selber für definiert, für gesetzt? Hast du deinen neuen Beruf gefunden oder ist dir noch Luft nach oben?
Also ich bin nie ganz fertig mit mir. Also ob da jetzt Luft nach oben, ja, ob da jetzt Luft nach oben oder nach unten ist, aber ich bin zum einen mein größter Kritiker. Also ich glaube, es gibt keinen Menschen auf diesem Planeten, der mich so sehr kritisiert, wie ich das tue. Das ist zum einen gut. Zum anderen ist es nicht gut, das ist ganz klar, das sagt das Wort ja schon an sich aus, aber ich bin noch nicht fertig, nein. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den Everest noch erklingen möchte, darum geht's auch gar nicht, aber ich sag einfach, ich ruhe mich jetzt noch nicht aus, ich bin auch noch nicht fertig, ich weiß auch noch nicht, wo das Leben noch so hinführt. Ich bin mit dem, was ich tue, extremst zufrieden, bin damit auch happy, happy kann man das schon sagen, es macht mir wahnsinnig viel Spaß, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass das jetzt schon das, was heißt das Ende? Ich bin 34 Jahre alt, ja. dass ich jetzt fertig bin. Ich bin noch nicht fertig. Bist du fertig?
Ich war noch nie fertig und ich schaue aber auch nie in die Zukunft. Ich mache immer das, was ich mache und das mache ich gerne. Mhm. Und so hat sich eins zum nächsten ergeben. Also so war ich, keine Ahnung, erstmal im normalen Restaurant, mochte das gerne, war dann irgendwann in dieser ganzen Sternennummer von 1 bis 3 Sternen, war dann im Ausland. Dann irgendwann im Handel Weinbar und wollte nie irgendwas machen, sondern ich schaue weder ins Gestern noch ins Morgen, sondern lebe ganz, ganz extrem ins Heute. Das ist nicht unbedingt gut, das klingt immer sehr idealistisch, aber es ist nicht so gut, weil du dann mehr oder weniger dich mit dem auch zufrieden geben musst. Und wenn du jetzt so eine Situation hast, wie du sie geschildert hast, sprich, dass man zum Beispiel im Restaurant oder in einer Weinbar eine gewisse Form auch der Anerkennung erfährt, durch die Spiegelung der Gäste, durch irgendeine Resonanz. Und das ist mit einmal nicht mehr da. Wenn du dann kein Ziel hast, wo du drauf hinarbeitest und du kriegst keine Anerkennung in dem Augenblick, dann kann das relativ schnell haltlos werden und es kann eine Unzufriedenheit ankommen, was bei mir nicht so der Fall war, aber das Problem kann ich sehen. Dann ist wahrscheinlich dieser Punkt, genau wie du es geschildert hast, dass man als sein größter Kritiker ganz schnell in eine gewisse Unzufriedenheit verfällt.
Das geht relativ schnell und das darf man auch, das darf einfach nicht passieren. Da muss man sich auch mal schauen.
Ja, gar nicht. Also gar nicht. Und ich finde es aber da, das hat Freunden von mir geholfen, dass die sich externe Kritiker holen. Also die sich auch verändert haben nach der Restaurantphase, einen ähnlichen Weg wie du gegangen sind und auch eben nichts hatten, wo sie sich messen können. Und sie haben zu Freunden und unter anderem auch zu mir gesagt, bewerte mich. Bewerte das und sag mir, also mehr oder weniger sag mir, dass ich gut bin oder eben doch, dass ich nicht gut bin. Aber damit ich es nicht selber in die Wertung gehen muss, hilft mir dabei, das irgendwie einzuordnen. Und das fand ich unglaublich smart und fand ich unglaublich interessant, diesen Weg zu gehen. Also nicht nur sich selber anzuschauen, wo stehe ich, weil man hat ja auch jeden Grad der Ehrlichkeit mit dabei, wo man sagt, okay, da läuft's nicht so gut, sondern wie wird es von außen wahrgenommen?
Ja, das ist, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Also das habe ich auch immer sehr viel gemacht. Beziehungsweise habe dann über die Zeit auch damit angefangen. Ich mit Leuten.
Mit deinem Mann ja auch automatisch, dass der einfach sagt, hey, es ist gut, was du
ja,
machst.
Ja, das auch. Und aber auch aus verschiedenen Sektoren und Sparten mir das mal anzuhören. Ich bin jetzt nicht hingegangen und habe gesagt, na, was hältst denn du eigentlich davon, was ich da mache? Klar, an der einen oder anderen Stelle auch, aber auch aus den Gesprächen heraus mit den Leuten, die du vielleicht neu kennenlernst oder die dich schon länger begleiten, einfach mal da offen drüber zu sprechen. Und ich muss auch wirklich sagen, es kam auch genug von sich aus auf mich zu, die zum Beispiel gesagt haben, boah, ist ja mutig, dass du das so machst. Und ich glaube, dadurch, dass ich selbst so im Strudel war, dass ich mach das jetzt oder es ist so passiert, war mir das gar nicht so bewusst, dass mich das so an einen Punkt geführt hat, wo ich auch stellenweise mal kurz so ein bisschen devot war vor dem, was ich da jetzt eigentlich gemacht habe, weil man muss sich auch selber mal sagen dürfen, das hast du gut gemacht. Na, das ist nicht nur dieses von außen die, sage ich mal, das Feedback zu bekommen, sondern sich selber einzugestehen, dass man etwas gut gemacht hat und dass es eigentlich richtig gut läuft, so wie es gerade läuft. Das ist das, was am Ende am allerwichtigsten ist. Mhm. Klar, Feedback von anderen, super, super, super wichtig und elementar. Aber diese eigene Zufriedenheit, das ist das Einzige, was dir Ruhe bringt, ist mittlerweile einfach meine Erfahrung.
Ja. Würdest du den Weg normal gehen? Also sowas zu machen, nach dem Nassauer Hof genau den Weg einzuschlagen? Oder würdest du Parameter ändern?
Nö, ich würde es nochmal machen. Ich mache es ja gerade immer noch.
Da könnte sein, dass man da irgendwie drinsteckt und dann irgendwelche Beraterverträge hat und so weiter und deswegen da festhängt irgendwie, wie so manches mal. Nee. Aber gibt es irgendwelche Sachen, die du anders machen würdest, irgendwelche Fehler, die du vermeiden würdest, was du so als Tipp einfach weitergeben kannst und sagen kannst, wenn ihr euch dazu entscheiden solltet, super Gedanke, es kann viel Spaß machen, kann perspektivisch sein, aber das bitte nicht.
Also an der einen oder anderen Stelle würde ich im Vorfeld mich immer ganz genau umhören und nachforschen, um was es sich da eigentlich handelt. Mhm. Ne? Weil man läuft ja relativ schnell blind.
Toller Gedanke.
Oh, super. Auftrag. Ja. Auftrag, ich machen. Ja. Mhm. Und vor allem, man sollte sich absichern. Es ist wirklich irgendwo sehr wichtig, dass man nicht zu gutmütig ist, sondern dass man auch seinen eigenen Wert in der Sache erkennt. Und ich meine, es geht jetzt nicht darum, dass ich einen chirurgischen Eingriff geplant habe, sondern es geht darum, dass ich mit meiner Expertise rantrete und das darf schon auch wichtig sein. Das ist schon ein Grundgedanke, den sollte man sich immer behalten. Mhm. Aber man darf nicht mit sich spielen lassen, in Anführungszeichen. Mhm. Man darf hinterfragen und auch einfach mal gucken, ist es das überhaupt, wird mir gerade das Richtige versprochen? Findet es wirklich statt? Und wenn man merkt, dass man hingehalten wird, Cut machen. Klare Worte finden. Mhm. Nächstes. Verpflichtung ist wichtig, aber sie sollte nicht nur einseitig sein. Und das ist ein Punkt, ich glaube, das lernt man dann auch über die Zeit. Das ist generelles Learning.
Ich glaube, eins der größten Learnings dabei auch, war bei mir so, ist unter anderem der Umgang mit Social Media. für dich wichtig, für dich elementar, für dich ein schönes Beiwerk, irgendwas, was du extern auslagerst, was du selber bespielst? Weil ich finde eure Beiträge oder deine Beiträge enorm wertvoll, enorm wertbringend und ja, eigentlich sehr, sehr gut gemacht. Hast du es selber angeeignet oder ja, lässt du das bespielen?
Ich lasse es nicht bespielen. Ich habe keinen, der das macht. Aber ich gucke mich immer um. Ich berate mich. Ich frage auch auf dem Bekanntenkreis, hey, wer hat denn das bei dir gemacht? Wie machst denn du das? Weil ich das, ich finde, es ist nicht das Wichtigste, aber ich finde gut gemachtes Social Media super schön. Ich habe jetzt kein Wissenscontent bei mir zum Beispiel. Bei mir ist es, wenn ich unterwegs bin, poste ich Bilder, kombiniert es mit Musik. So ein bisschen Stimmungsbildung ist es für mir immer. Das, was ich mache, ist Stimmungsbildung oder Teil Events. Das ist für mich so ein, ja, das ist für mich ein bildlerisches Teilen von Momenten. Und das mache ich sehr, sehr gerne. Ich habe mich bisher noch nicht aus dem Fenster gelehnt, beziehungsweise relativ selten, dass ich meine Meinung aufdrücke. Das ist jetzt auch nicht mein Account. Dafür kennt man meinen Account nicht. Und das wird es wahrscheinlich so in der Form auch nie sein. Muss es auch nicht, da gibt's andere, die das besser machen. Aber für mich spielt Social Media, sag ich mal, zu 50% ist es wichtig für mich. Mhm. Ja, auf alle Fälle.
Wie viel Zeit nimmst du bei dir in Anspruch, das zu bespielen? Wenn du jetzt eine Wochenarbeitszeit nimmst von vielleicht 40, 50 Stunden?
Nee, es ist nicht so viel. Da müsste noch ein bisschen mehr werden. Das stimmt schon. Ich müsste mich da auch noch ein bisschen mehr raustrauen, auch gerade das zu teilen, was auch gerade in meinem Beruf oder beziehungsweise das, was meine Selbstständigkeit ist. Ich glaube, da kann man schon noch ein bisschen mehr machen. Sollte ich auch machen, werde ich auch machen. Das ist in Planung. Das habe ich mich bisher nur noch nicht so getraut. Ich finde es immer lustig, wenn ich mich, jetzt muss ich mal diese Geschlechterrolle leider spielen. Ich habe mich mit einigen Selbstständigen männlichen Sommeliers unterhalten, ganz über komplett Deutschland verstreckt. Für die ist es eine Selbstverständlichkeit, so zu teilen, was sie jeden Tag machen. Bei den Frauen ist es eher weniger so. Die gehen nicht ganz so selbstverständlich raus an die Bildoberfläche und teilen und machen, was im Alltag so passiert. Müssen da auch noch ein bisschen besser lernen, glaube ich, dass wir das auch können und dürfen und dass wir raustreten dürfen mit dem, was wir tun. Und so muss ich das auch noch machen. Ja, habe ich mich bisher immer noch nicht ganz so getraut, in Anführungszeichen. Ist vielleicht ein bisschen das falsche Wort, aber da ist auf jeden Fall noch Freiraum da.
Interessantes Thema, weil ich es total nachvollziehen kann, dass man als Frau größere Hürden verspürt, Persönlichkeit von sich preiszugeben und zu privat zu werden, was man ja automatisch macht, wenn man sagt, hey, heute Morgen genieße ich mein Müsli mit Banane und dazu einen schönen Chenin Blanc. Also, dass da natürliche Barrieren irgendwo sind. Ich hatte aber das Gefühl, dass es bei Frauen, wenn die es denn machen, oder bei Sommeliern, wenn die es denn machen, alles natürlicher und lebendiger und leichter wirkt und nicht wie bei Sommeliers, dass es da immer noch ein drauf, immer noch besser, oh, die Flasche haben wir jetzt geballert und hier kommt noch ein und es wirkt lebensnah, es wirkt natürlicher und es wirkt glaubwürdiger, finde ich, wenn Sommelieren das machen, als wenn Sommeliers das machen. Und da geht's nicht nur um Chenin Blanc und Müsli, sondern um eben allgemein den Alltag. Also es war so meine Empfindung dabei. Und es ist ein allgemein interessantes, super, super wichtiges Thema und ich will auf keinen Fall müde werden, das irgendwie aufzugreifen, weil du gerade sagtest, da müsste ich die Geschlechterkarte spielen, dass ich durchaus glaube, dass es da auch in der Chance, auch nach so einer Anstellung, wie du sie hattest im Nassauhof, in dieses Private zu gehen, da ein dauerhaftes Standing zu finden und dass du da auf ganz andere Hürden triffst, als wärst du jetzt ein Sommelier.
Ja, das unterschreibe ich einfach mal so. Es ist einfach so. Also es tut mir leid, da brauchen wir auch nicht drum rumreden. Es ist wirklich so.
Ich finde, man sollte es aber auch nicht verschweigen. Das soll ja auch nicht auf die Tränendrüse und tralala und ich bin eine Frau. Und
nein.
Jeder hat so seine Karten, die er irgendwo spielen kann, im Positiven wie im Negativen. Das ohne Frage. Ich glaube halt nur so auf die Dauer, das richtig intensiv zu leben und diese Präsenz zu wahren. Wie ist Christina Fischer, Claudia Stern, Nathalie Lump, also in diesem beratenden Bereich, das zu spielen? Da, glaube ich, habt ihr es wesentlich schwerer, Und daher doppelte Anerkennung, also für dich jetzt das 2 Jahre zu machen und weit darüber hinaus dann.
Es ist alles einfacher geworden. Es ist auch alles besser geworden. Wir sind nicht mehr ganz nur noch an dem Punkt, wo der Gast ruft, können Sie mir mal den Sommelier holen und du stehst als Frau am Tisch. Das ist es nicht mehr komplett, weil wir doch durchmischter sind, aber es ist stellenweise hier und dort immer noch so. Und ich denke, da dürfen wir Frauen auch mit einer ganz anderen Selbstverständlichkeit auch rangehen und das einfach machen. Weil Männer machen das einfacher. Es stellen nicht alle. Man soll es nicht pauschalisieren. Bin ich kein Freund von, mag ich überhaupt nicht. Dafür sind wir alle zu individuell, ob Männlein, Weiblein, divers. Das kannst du nicht immer nur in Schubladen packen. Aber stellenweise kannst du und darfst du es in Schubladen packen. Und da denke ich mir, wenn wir das jetzt machen, dann dürfen Frauen sich an der einen oder anderen Stelle doch deutlich mehr trauen. Wir dürfen das, wir dürfen. Absolut.
Finde ich ja, und gerade in diesem Bereich Social Media, um den Bogen mal zurückzuspannen, ist es noch gar nicht so sehr in diesem Präsentieren, also wenn ich meinen eigenen Kanal bespiele, sondern viel, viel mehr in dem Bereich Kommentieren. Also wenn ich mich aktiv in dieses Social Media Business einbringe, es ist ja auf der einen Seite, dass ich sende, dass ich eigene Beiträge habe, dass ich meinen Kanal bespiele, aber auf der anderen Seite einfach auch, dass ich eine Meinung habe, diese Meinung nach außen trage, diese Meinung präsentiere und die bei entweder gewagten, nicht gewagten, schönen, nicht schönen Post von anderen einfach platziere. Ich finde, das ist so ein Bereich, der wird viel zu selten gemacht, wird auch extremst unterschätzt. Und damit meine ich nicht nur 3 Emojis, die sowieso vorgegeben sind, dann auch runterzuballern, sondern ganz klar eine Meinung auszusprechen. Und ja, das machen Männer mehr, trauen sich Männer mehr, sind teilweise auch viel sinnloser als das wirkt bei Frauen durchdachter, smarter und viel punktierter platziert als bei Männern. Und das ist etwas, wo wir auch ganz, ganz viel von Frauen lernen können, dass die Kommentare zu den Beiträgen wesentlich sinnbehafteter sind.
Vielleicht nicht ganz so, ja. Ja, Ja, doch, ich meine, ich wollte gerade sagen, man scrollt ja durch seine Erinnerungen, ja, witzig. Man geht so seine Erinnerungen durch und überdenkt so das ein oder andere Kommentar und ja, es ist ja schon doch. Stimme ich zu. Ich glaube, da würden auch Männer zustimmen. Doch, ich denke da, das ist doch definitiv,
Das
ja.
ist etwas, was total wichtig, also eben auch von unserer Seite als Sendende, mehr kommentieren bitte, mehr Meinung zeigen, mehr Statement, auch mehr Blödsinn aus der Welt nehmen, einfach durch einen Gegenkommentar. Also keinen Streit anfangen, man wird niemals einen komischen Facebook-Krieg oder einen Facebook-Battle irgendwie gewinnen, das ist totaler Blödsinn. Aber wenn da irgendwie was vielleicht nicht ganz so richtig oder irgendwie falsch ist oder das einfach höflich und freundlich kommentieren und da eine Meinung zu haben und eine Meinung einfach auch zu publizieren. Gibt es irgendjemand im Social-Media-Bereich, der dich begeistert?
Du, ich glaube, da gibt es etliches und ich glaube, man kann das gar nicht so auf ein Themengebiet runterbrechen, sondern auf mehrere. Ich finde, es gibt einige, die das, ich finde, einer, die machen total super tollen, lässigen und interessanten, aber auch wahnsinnig intellektuellen Content. Das ist der Toni, ne? Das ist, der bringt den Wein super toll rüber. Dann hast du andere, die jeden Tag aus ihrem Restaurantalltag posten oder ihre Bauprojekte, Bauprojekte mit uns mitteilen. Das ist ja der Moritz zum Beispiel, ja gerade in ihrem Hotelumbau, mit dem habe ich es jetzt gerade gehabt, auf der GG-Präsentation. Da hat er das kurz ein bisschen erzählt. Ich finde, er hat auch einen sehr spannenden Content, weil er witzig ist. Er ist im Alltag, aber er ist auch privat. Ich mag extremst gerne, was die oben im Söllringhof präsentieren, was Bärbel macht, weil es ist zum einen, finde ich, es ist eine klasse Persönlichkeit, es ist eine klasse Frau. Auch Jan Philipp finde ich stark. Ich habe selbst schon den Genuss haben dürfen, dort oben zu essen und das mitzubekommen. Hatte Jan Philipp auch selber schon als Gast, weil wir ja damals mit den Hommage-Hotels verbunden waren. Nasserhof war Hommage, Söringhof war Hommage oder ist Hommage. Luxury Collection und Menschen dann so kennenzulernen und dann auch zu sehen, wie sie ihren Alltag auf eine lockere, laissez-faire Art und Weise teilen, aber du weißt ganz genau, wie viel harte Arbeit dahinter steckt. Große Klasse, ja. Das finde ich toll. Also ich finde es wirklich wahnsinnig schön und ich finde es sowieso generell toll, wenn du mitgenommen wirst. Durch die Weinbar, durchs Restaurant. Es muss ja nicht alles geteilt werden. Es müssen auch nicht immer alle Flaschen gezeigt werden, obwohl hier und da es auch mal ganz cool zu sehen ist, was wurde dort und dort ausgeschenkt. Ich mag auch gerne den Content von Nancy, weil Nancy dich auch mitnimmt auf ihre Reise. Wir könnten jetzt weitermachen. Ganz vieles Großartiges. Charine Polte hat ja auch immer hier und da tollen Content, der in ihren Restaurants gemacht wurde. Patrick, ja, dein Nachfolger in der Weinkulturbar teilt auch hier und da sehr spannenden Content. Ich glaube, das endet nie. Meine Freundin Melanie Behl nimmt dich gerne mit auf ihre Reisen in ihr Genusshotel. Ich könnte da noch ganz lange weitermachen. Also da klickert der Kopf und die Liste goes on, aber es ist ja jetzt nicht der Hauptbestandteil, sondern einfach nur würdigend, dass es da einiges gibt, was mich immer wieder beeindruckt und ich das einfach sehr gerne sehe.
Ich glaube, ein großer Unterschied zwischen so stationären Sommeliers wie eben Patrick, Melanie etc. ist, dass die eine Meinung haben müssen, eine Meinung haben können, Vorlieben haben können. Und du, dadurch, dass du ja verschiedene Auftraggeber hast, oftmals eben auch in deren Sinn und in deren Meinung denken musst. Sehe ich das richtig? Und mehr oder weniger und weiter gefragt, hast du noch eine Meinung? Hast du einen Stil? Könntest du deinen Stil beschreiben?
Ich glaube, alle, die mich kennen und die immer wieder mit mir reden, und da gibt's einige, die auch sagen, jetzt kommt sie wieder mit der Lore an. Die wissen ganz genau, dass ich diese Kargheit der Loire zum Beispiel extremst schätze, dass ich die Stilistik an diesem Fluss liebe, weil es so eine unfassbare Bandbreite mit sich bringt. Und es wäre für mich immer ein Bestandteil, den ich mit einbringen würde. Generell bin ich ein großer Freund von kargen Weinen. Ich mag es, wenn das Terroir durchdringt. Ich bin gern auf der Kalkseite. Ich mag auch gern eine gewisse Steinigkeit, die den Wein prägen, bin aber durchaus auch bereit, spielerisch da unterwegs zu sein. Ich habe immer sehr viel aus der Perspektive Wein eingekauft, dass sie auch weinbegleitend sind, also speisenbegleitend sind. Somit kam da immer eine riesige Bandbreite an verschiedensten Sachen zusammen. Aber meine Favorites, ich sag mal, mein Herz liegt an der Loire, mein Herz ist klar. Die Klassiker, die Champagner, das Burgund selbstverständlich auch, aber ich bin auch unglaublich gerne in der Steiermark unterwegs und ich bin ein großer Freund von der Nahe. Das sind einfach solche Sachen, das wirst du bei mir immer irgendwie finden und das hat sich so festgesetzt, ja.
An der Loire, Ost- oder West-Loire?
Das ist mir völlig gleich. Ja. Wir sind es einmal komplett abgereist und
Wow, alle 1000 Kilometer?
Ja, alle 1000 Kilometer, haben jede Nacht woanders geschlafen, wow, und haben uns auch verschiedenste Weingüter angeguckt, haben uns da richtig viel Zeit für genommen und das muss ich auch unbedingt wieder machen. Das war damals so eine relativ spontane Hauruck-Aktion gewesen. Es war ganz großes Kino und somit habe ich ein ganz gutes Bild bekommen. Neben dem, was man ja sonst noch so verköstigt oder getrunken hat im Restaurant oder auf Verkostungen, habe ich vor Ort dann auch in kleinen Weinbars, in lokalen Restaurants einiges erkunden dürfen, sehen dürfen. Und das war im Westen sowie auch im Osten so. Und somit würde ich jetzt nicht sagen, dass die eine Stilistik dass ich sie präferiere, sondern ich sehe da eher die Vielfalt in diesem Anbaugebiet. Mhm. Weil es auch unglaublich, es gibt unglaublich viel naturnahen Weinbau. Da wird sich sehr viel Gedanken gemacht.
Schon immer, also die letzten 30 Jahre, eigentlich unglaublich spannend, was dort passiert. Ich finde, oder ich wertschätze die Loire wie kaum ein anderes Gebiet, genauso wie du. Zum einen auch der Osten eben mit dem Centre, dass die es schaffen, auch die verschiedenen Phasen zwischen absoluter Popularität und dann teilweise geächtet, weil sie halt zu populär sind, bis hin zu einer Renaissance, den Westen, der eigentlich fast unbekannt ist, mit großartigen Appellationen, die es dort gibt, mit dieser teilweise Cabernet Franc oder eben der Chenin Blanc-Lastigkeit, finde ich unfassbar interessant, eben auch diese Kargheit, diese Natürlichkeit, die dort gelebt wird und eben auch dieses neue Bewusstsein, komplett neue Bewusstsein, nicht nur für Rotweine, also Cabernet Franc, Pinot Noir, die teilweise spektakulär dort sind, wahnsinnig reifen können. Und da eben nicht nur auf ein Weingut, was recht populär ist, runtergebrochen, sondern eben auch in der Breite und vor allen Dingen in jedem Preisbereich mit einer Alterungsfähigkeit, die einmalig ist, bis hin zu auch Roséwein, die also unglaublich interessant sind und die wenigsten sehen Süßweine. Süßweine, die aus dem Louvre teilweise Sachen, die spektakulär sind. Also gehe ich sowas von konform und es gibt kaum ein Gebiet, wo man so oft im gewohnten Feld überrascht werden kann, wie eben an der Loire. Was präferierst du da? Rot, Rosé, Weiß, Sparkling, Süß? Wo ist deine Vorliebe?
Es ist jetzt wieder so eine Frage. Das ist diese Vielfalt, das ist eine Schatzkiste und ich soll mich jetzt für eine Münze entscheiden, Silvio. Das ist eine fiese Frage. Grundsätzlich, primär würde ich mich im Weißweinbereich aufhalten, aber dann im gleichen Augenblick ploppt dann bei mir wieder der Sparkling auf und dann denke ich an den Cabernet Franc und bin schon wieder verwirrt. Weiß. Bleiben wir bei Weiß.
Auch sehr gut, also das andere überrascht, aber Weiß ist sowas wie die Pflicht, die, wenn die geliefert wird, dann weiß man, es ist gut.
Ja, absolut.
Grappa Reserva, antiker Cuvée, 5 Jahre, Nonnino Destillatori. Manchmal muss man die Dinge beim Namen nennen. Der meiste Grappa, der auf dieser Welt serviert wird, ist ein pädagogisches Verbrechen. Ein durchsichtiger, rachenputzender Racheakt der Gastronomie, der dir nach dem dritten Gang die Schleimhäute wegbrennt und als Verdauungshilfe getarnt wird. Und dann gibt es Percotto. Ein winziges Nest südlich von Udine, wo die Nebelschwaden im Spätherbst flach über die Felder des Friauls kriechen und eine Familie seit Generationen demonstriert, was passiert, wenn sture friulsche Handwerkstradition auf absolute Obsession trifft. Ja, es geht um die Distillatori Nonnino und wer die heiligen Hallen der Distillatori Nonnino betritt, zieht nicht einfach nur die Korken aus einer Flasche, man betritt das Reich eines glanzvollen Matriarchats. Um zu begreifen, was dieser antike Cuvée im Glas eigentlich treibt, müssen wir die Uhr kurz zurückdrehen. Bis in die frühen 70er Jahre. Man warf einfach zusammen, was nach der Kälterung von weißen Rotwein auf dem Kompost gehörte. Ein, und das kann man offen aussprechen, flüssiges Restverwertungsdrama. 1973 marschierte Benito und Gianola Nonnino in die Brennerei und erklärten die bisherige Geschichte für beendet. Sie erfanden den Monovitigno, den Sortenreingrapper, aus der edlen Piccoli-Traube. Sie behandelten die Tresser plötzlich nicht mehr wie Müll, sondern wie Rohseide. Heute führen die drei Töchter Christina, Antonella und Elisabetta das Zepter. Drei Frauen, die den Betrieb mit einer derartigen Eleganz und Detailliebe dirigieren, dass selbst die traditionsbewussten Brennmeister Frankreichs ehrwürdig den Hut ziehen. Das Geheimnis der antike Cuvée beginnt in der Minute, in der die Trauben in den Weingütern gepresst werden. Der Trester, hier eine hochkarätige Liaison aus frischen gekelterten Cabernet, Merlot und den autochthonen Vorzeigerebell Refosco, dal Pedoncolo Rosso werden nicht tagelang stehen gelassen, damit sie oxidieren. Nein, sie werden qualfrisch, saftig und feucht in die Brennerei gebracht. Und dort stehen 66 handgearbeitete Kupferdampfbrennblasen. Keine kühle, automatisierte Industriekolonne, die antiseptischen Alkohol ausspuckt, sondern diskontinuierliche Chargendestillation. Das heißt, Kessel füllen, brennen, leeren, schrubben. Von vorne, Tag und Nacht, während der Erntezeit. Es ist ein lauter, dampfender, schweißtreibender Tanz auf dem Vulkan. Und jetzt kommt Akt 2, das Fass kommt ins Spiel. Oder besser gesagt, die ganze Armee von Fässern. Die Bezeichnung Reserva ist in Italien gesetzlich geschützt und schreibt mindestens 18 Monate Fasslagerung vor. Doch Nonnino lacht über diese Mindestanforderung. Für den antiken Cuvée wandert das Destillat in mindestens 5 bis zu 20 Jahren unter Verschluss. Und wenn ich unter Verschluss sage, meine ich das wörtlich. Der Reifekeller mit über, halte ich fest, 2000 Barriques stehen unter dem offiziellen Siegel und den Vorhängeschlössern der italienischen Zollmonopolbehörde. Jeder Transfer, jedes Öffnen des Fasses wird abendlich protokolliert. Und wie detailverliebt dieses Haus ist, merkst du daran, dass Fass hier nicht gleich Fass ist. Es gibt Limousin-Eiche. Die schenkt diese klassische vanillige Süße und die sanften Gerbstoffe. Es gibt Nevers-Eiche. Sie bringt die feine würzige Struktur und das Zedernholz. Und es gibt Ex-Sherry-Cask. Sie sorgen für die dunkle, fruchtige Nussigkeit und diese unnachahmliche, samtige Tiefe. Und das Entscheidende ist dabei 0% Zuckercouleur. Also keine künstlichen Farbstoffe, keinen Schummel mit Karamellwasser, um dem Zeug künstlich Alter anzudichten. Die Bernstein-kupferfarbene Leuchtkraft, die im Glas rotiert wie flüssiger Topas, stammt zu 100% aus dem Holz und den Jahren der Ruhe. Und dieses Destillat zu genießen ist ein Erlebnis. Also allein in der Nase kein Alkohol stechen, null. Ich will es nicht in aller Ausführlichkeit beschreiben, das kann ich gar nicht in der Kürze der Zeit. Beim Trinken ist es ein Samtteppich, der über die Zunge ausgerollt wird. Die 43 Volumenprozent schieben kraftvoll an, aber sie beißen nicht, sie wärmen. Es ist das flüssige Äquivalent zu einem Kaschmirmantel an einem windigen Novembertag. Und dann der Nachhall. Hört einfach nicht auf. Wenn der Schluck längst den Kehlkopf passiert hat, vibriert am Gaumensegel immer noch diese unendlich feine Textur aus Röstmantel, Orangenblüte und leicht harziger Eichenwürze. Ein Nachgeschmack, der lang genug steht, um ein ganzes Kapitel in einem Buch zu lesen. Die Nonino Reserva Antica Cuvée, 5 Jahre. Es ist das absolute Gegenmittel zur Anonymität des Massengeschmacks. Es ist das flüssige Denkmal einer Familie, die bewiesen hat, dass Tresserbrand die Königsklasse der europäischen Spirituosenkultur sein kann. Ein Meisterwerk, das man nicht einfach säuft, sondern mit tiefem Respekt feiert. Salute. Und zugleich vielen Dank. Nicht nur für dieses Aber, auch für dieses unglaubliche Aromerlebnis. Dem Hause Nonino und dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger. Und die Bezugsquellen zu diesem besonderen Grappa, diesem besonderen Brand, findest du in den Shownotes. Gibt es eine andere Weinregion, ähnlich wie die Loire, die man gesehen haben muss? Wo du sagst, das müsst ihr, also ich finde, die Loire muss man einmal im Leben mindestens gesehen haben. Damit meine ich nicht nur die Schlösser, sondern so dieses Gesamterlebnis. Eben mit den kleinen Dörfern, mit der Kulinarik, mit eben teilweise auch dem Spartanischen, diesem Kargen, was dort gelebt wird, diesem Natürlichen, diesem Bodenständigen, den Märkten, die großartig sind. Den ganz, ganz bodenständigen Restaurants, die es dort gibt. Also wo Gastronomie nochmal in der täglichen Natürlichkeit geliebt wird, die einzigartig ist. Aber gibt es irgendeine andere Region, die dich begeistert berührt hat?
Etliche. Ich glaube, man verbindet ja solche Weinreisen auch immer da mit den Menschen und mit den Momenten. Und da habe ich das große Glück gehabt, echt bei vielen dabei sein zu dürfen und auch vieles sehen zu dürfen, was viel Freude gemacht hat. Wir waren zum Beispiel einmal in der Tokai-Region. Das fand ich großartig.
War ich noch nie.
Auch ganz, ganz faszinierend. Ja. Müsstest du mal machen. Das ist zum einen extremst geschichtsträchtig, finde ich ja auch großartig. Du spürst selbst im hintersten Eck noch die Einflüsse Österreich-Ungarn, die Historie. Bist aber doch so weit im hinteren Eck von Ungarn gelandet. Das Wetter, das Klima, die Böden, das, dieses Vulkanische, was da durchkommt, die Rebsorten. Und dann ist es irgendwo so verwildert auf eine Art und Weise, aber doch so königlich zugleich. Und das hat mich total berührt. Das fand ich ganz fein, wirklich Spaß gemacht. Das fand ich ganz toll. Ja, wir haben in Deutschland großartige Weinregionen. Ich glaube, allein die Mosel mal zu bereisen, rentiert sich auf jeden Fall. Das ist etwas, was ich immer wieder gerne mache. International gesehen, wo ich unbedingt noch hin will, ist Kalifornien. Das habe ich noch nicht geschafft, das werde ich noch machen. Man nimmt sich ja immer sehr viel vor. Was man noch gesehen haben muss. Also mich persönlich begeistert auch der Weinbau in steilen Hängen, Terrassen enorm. Da fand ich das Priorat auch sehr, sehr, ja, macht dich so ein bisschen sprachlos, wenn du da stehst und um dich herum blickst. Ich glaube, Weinbau und Kultur, da gibt's so, so viel, ja, was man einfach mal gesehen haben muss.
Wenn du gerade das Tokaj-Gaja, also sprich das Tokaj-Gebiet Ungarn ansprichst, Furmint, für mich eine der Rebsorten, die mich total fasziniert und überrascht haben. Weil so eine Rebsorte ist, hättest du mich vor 20 Jahren nach Furmint gefragt, hätte ich also keine 3 Weine aufzählen können. Und dann kam das so langsam, eben geprägt durch Österreich. Und dann wurde man natürlich dann irgendwann auch aufmerksam, hat einmal mehr nach Ungarn geschaut. Dann gab es teilweise total spannende Sachen. Central Coast aus Lodi in Kalifornien, die außergewöhnlich sind. Und das ist so eine Rebsorte, die so viel Ernsthaftigkeit, so viel Glaubwürdigkeit transportiert. Nicht nur durch die Geschichte und nicht nur durch Ungarn geprägt, sondern durch das, was heute und neuzeitlich sowohl im konventionellen als auch im absoluten Natural-Bereich daraus gewonnen wird, wo ich ganz klar gemerkt habe, boah, es gibt noch so viel zu entdecken, so viel machen, so viel neu zu definieren dieser Weinwelt. Und eigentlich haben wir in dem Sinne nie ausgelernt. Und dann auch für uns Sommeliers, und das finde ich wiederum sowohl für meinen Bereich als auch für deinen Bereich, die ja dann wahrscheinlich auch fürs frische Paradies in gewisser Weise manchmal auch ein Trend-Scout sein muss oder für Restaurants, wo du sagst, ich möchte eben nicht Paul, sondern ich möchte Josie haben auf der Weinliste und du wissen musst, ja, wer Josie ist und was Josie macht. Wie wichtig sind für dich im Allgemeinen Trends? Gibt es irgendwelche Trends, die du gerade total faszinierend findest, wo du sagst, mehr davon, oder welche, die dich total zum Schmunzeln bringen?
Boah, Trends sind ja auch oft wiederkehrende Regionen oder wiederentdeckte Regionen. Ich glaube, etwas neu zu entdecken ist heutzutage relativ schwierig geworden, weil vieles schon einmal da war und verloren gegangen ist und jetzt wieder populär wird. Für mich ist es, glaube ich, generell, ich würde es jetzt nicht mal als Trend bezeichnen, sondern für mich ist es gerade so dieser Übergang von diesem wirklich extremen Natural Wein hin zu Weinen, die mit Nachhaltigkeit und Naturbewusstsein etc. angebaut, gepflegt werden, geerntet werden und vinifiziert werden, die trotzdem aber absolut seriös und auf Weltklasse-Niveau ausgebaut werden. Und ich glaube, der Weg dahin, dass sich das so entwickelt hat, wie wir es heute haben, auf diesem hochwertigen, qualitativen Niveau, das ist für mich absolut nennenswert und ein wahnsinniger Trend. Vielleicht auch so die Champagner zum Beispiel, die auch immer mehr auf Lagenweine geht, immer mehr auf Mikroklimata. Das ist eine schöne Beobachtung, die ich habe. Es wird wahrscheinlich schwierig, das dem Konsumenten immer noch näher beizubringen. Auf der anderen Seite haben wir es in Burgund auch geschafft und bestimmte Lagen sind beliebter als andere und sind renommiert, warum nicht auch in der Champagne? Das sind solche Beobachtungen, die ich einfach jetzt in den letzten Jahren gemacht habe, die mir sehr gut gefallen, und da gibt's etliches. Ich glaube, diese globale Weinwelt, die wir haben, die hat überall ihre Neuentdeckungen und ihre Trends, so dass es mir relativ schwer fällt, das so aus meiner Perspektive auf den Punkt zu bringen. Man kann es, glaube ich, mittlerweile nur noch in Beobachtungen kategorisieren, weil je nachdem, wer bist du, was suchst du, was brauchst du, du findest immer etwas Neues. Es ist so viel, so viel.
Aber die Frage ist dann, ob man das ernst nimmt in der Form, also ob man das sich selber annimmt. Und dann finde ich es auch relativ wichtig, ob man das in seinem eigenen Qualitätsbewusstsein einordnet. Weil ja, es gibt viele Sachen, die auch schon mal da waren. Aber ich weiß nicht, ob Rosenthaler Kadaka wirklich nochmal der Megatrend werden sollte. Also ob das eine Sache ist oder Stierblut oder was auch immer, weil wir ja gerade im osteuropäischen Bereich waren. Ja. Genau. Ja. Ob die Weine wirklich die Größe und die Tiefe erbringen können, wie es das derzeit extrem hohe Qualitätsniveau erbringt. Also wenn wir noch nicht mal die High-End-Weine, sondern die normal trinkbaren Weine nehmen. Also daher gibt es viele Trends, die wahrscheinlich beim einen oder anderen dann irgendwie hinten überfallen. Es gibt, finde ich, auch ganz viele Trends, wo ich nicht weiß, obgleich sie in anderen Bereichen funktionieren und durchaus sinnbehaftet sind, auch richtig zukunftsträchtig sind, ob die bei uns funktionieren würden, wie zum Beispiel Cans, also Wein in Dosen, ist gerade in Staaten seit 3 Jahren ein absoluter Trend. Das ist in Australien ein wahnsinniges Ding. Es ist teilweise in Südamerika was total gefeiert wird. Wir sind da, glaube ich, zu verkopft für. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du jemals ein Chassin Montrachet aus einer Dose bekommst. Oder dass du jemals ein großes Gewächs irgendwie aus einer Dose bekommst, auch wenn du es noch so dermaßen verargumentieren würdest, das Material so perfekt ist, dass garantiert kein Geschmack abgefärbt wird. Du hast diese dunkle Umgebung, die Weine reifen ganz anders. Also von dem her, man könnte es tausendfach verargumentieren. Du hast eine tolle Verpackungseinheit mit 0,2 oder 0,3, je nachdem. Aber ähnlich wie Kronkorken wird das bei uns immer an der emotionalen Barriere dann irgendwo scheitern und niemals ein Trend werden. Also das ist was, was ich bewundere und zugleich belächle, aber wo ich auch manchmal die Konsumenten belächle und sage, ihr seid einfach nicht offen genug. Aber ja, Trend 2026 war zumindest ausgerufen aus der Überseewelt, war Wine Cans. Hier noch nie hast du schon mal einen Wein in Dosen irgendwo gesehen?
Ich habe mir jetzt das schon mal untergekommen. Das ist jetzt natürlich auch so eine frische Paradiesgeschichte. Da wird auch einiges zugeschickt. Was
ich meine hochwertig, also nicht Billigkram, sondern schon...
Nein. Also nee, das ist so... Dann würde ich eher schon sagen, dass man da in der Bäckerbox, ja, also in den Bips was findet.
Bitte mehr
was,
davon.
Es ist ja in Frankreich eigentlich eine relativ langjährige und gängige Sache schon gewesen. Ja. Ich kenne einige Franzosen, die ihre Bag-in-Box im Kühlschrank stehen haben, weil sie da gegläsen Wein daraus sich...
So viele auch Alltagsweine beziehungsweise auch einfache Weine in Restaurants, warum werden die in Flaschen serviert? Also warum, oder wenn die ausgeschenkt werden, machst du dann 302er oder bei einer Literflasche 303er Gläser und schmeißt die Flasche weg. Das ist so schade, so eine Ressourcenverschwendung, und ein Beckenbox wäre da die absolut perfekte Lösung. Also das, was gar nicht trendy genug sein kann, finde ich, weil ja eben auch 90% aller Weine innerhalb von 2 Jahren getrunken werden. Also ist da diese Haltbarkeitsnummer sowieso egal. Findest du jetzt, gerade weil du das frische Paradies angesprochen hast, beziehungsweise allgemeiner Weinhandel, dass da eine Verantwortung ist, dass da mehr drauf geschaut werden sollte?
Also es kommt, wir müssen, glaube ich, kategorisieren, welche Form von Wein es geht. Du sprichst ja jetzt mit der Bag-in-Box, du hast ja gerade den glasweise Ausschank besonders angesprochen. Da finde ich das natürlich extremst nachhaltig, wenn du schaust, dass du zum einen mit der Verpackung schon aushaltest, dass es keine zu schweren Glasflaschen zum Beispiel sind, dass es eher eine Light-Glas-Version ist. Da sollten wir sowieso eher hingehen, meiner Ansicht nach, dass man schaut, dass es vielleicht bestimmte Glasfarben nicht sind, ne, dass es besser zu recyceln ist, gerade für den Ausschank, dass es da andere Varianten gibt, die vielleicht mehr Inhalt haben, statt, wie du schon sagst, ständig Wegwurf zu haben. Es ist einfach sehr viel Masse dort. Es ist viel zu viel auf dem Markt. Das ist ein Riesenproblem, leider Gottes. Das macht es sowieso schon schwer. Und der Handel hat, glaube ich, so ein bisschen die Verantwortung, auch zu reduzieren und dann auch nachhaltig die Verpackung sich auch auszusuchen und vielleicht auch gerade beim Transport mit den Gebinden drauf zu achten, dass es nicht zu wenig auf einer Palette ist. Da muss schon irgendwo geguckt werden. Ist es realistisch? Aufgrund der Schnelllebigkeit und aufgrund der, ich brauche das heute, Abend am besten noch, wahrscheinlich eher nicht, aber es ist auch eine Erziehungsangelegenheit, meiner Ansicht nach.
Wer erzieht wen?
Eigentlich müsste der Handel versuchen, den Konsumenten ein wenig dahin wieder zurückzuerziehen, aber das ist jetzt natürlich ein Wunschgedanke und so schnell wird es nicht realisierbar sein, weil wir ja, wie gesagt, alles immer sofort brauchen. Ja, eigentlich müsste es so herum sein, aber es ist aktuell anders.
Aber zumindest auch ein Weg, den man gegenseitig beschreiten muss. Ich bin dir leider reingegrätscht, entschuldige, und habe dich unterbrochen, als du deine Gedanken zu den Weindosen noch ausführen wolltest. Dass ihr die gelegentlich bekommt, die angeboten bekommt, und dann, ob das wirklich eine Präsenz ist, ob das für euch ein Thema sein könnte oder eben fürs frische Paradies, aber für dich eben auch in deiner konsultierenden Situationen, oder ob das einfach nicht der Markt dafür ist oder wir noch nicht so weit dafür sind oder zu verkopft.
Meine Erfahrungswerte, was das angeht, sind relativ gering. Ich weiß nicht, wie das Wegwerf funktioniert. Ich weiß nicht, wie die wieder recycelt werden. Da müsste ich mich noch mal ein bisschen genauer mit auseinandersetzen, wenn ich ganz ehrlich mit dir. Ich habe bei mir für meinen Job keinen Bedarf daran. Ich sehe auch keinen hochwertigen Wein da drinne. Das hast du ja auch schon angesprochen. Ich kann mir jetzt keinen Super Tusken in so einer Can vorstellen, geschweige denn einen weißen Burgunder oder sonstiges im hochklassigen Bereich. Das sehe ich da nicht.
Das Bild stelle ich mir so herrlich vor, ne, wenn du da am Tisch stehst und dann eine Dose aufmachst.
Ja, ist vielleicht mal witzig, ja. Ist vielleicht mal, wer war das, der Marco Franz?
Marco, ja, hat das mit seiner Faxedose damals.
Ja, ja, ja. Ja, das ist ja vielleicht so mal entertaining und ist mal witzig und ist auch cool, ist Kult, kannst du ja schon so sagen. Ja. Aber so im Alltag weiß ich jetzt nicht. Stell dir mal vor, du, jetzt überleg mal, du bist jetzt wieder im Restaurant und du bekommst einen Chassagne Morache in der Dose.
Ja. Ich hätte ja kein Problem mit. Für mich wäre das absolut völlig legitim. Ja? Es gibt ja teilweise. Es gibt ja teilweise auch KI-generierte Bilder, wo du halt, Clos Vougeot le Roi in der Dose hast. Also das so als Bild, ja. Ist jemand witzig. Von dem her, ich hätte da mental überhaupt kein Problem mit, sondern wenn ich wüsste, der Wein ist in Ordnung, dem Wein geht's gut, ist vielleicht sogar zuträglich für den Wein, dann zieh die Dose auf. Das ist also mir total Schnitte in dem Augenblick. Und ich habe schon emotionale Grenzen. Ich habe damals, als ich die Weinbar aufgemacht habe, du hast ja als Sommelier hast ja so ganz viele Etiketten, die man irgendwo sammelt. Und ich war dann damals an der Überlegung, was mache ich mit diesen ganzen Etiketten, brauchte Dekomaterial und so weiter. Und habe dann damals irgendwie, ich glaube, 0,3er Bierflaschen genommen. Und habe dann irgendwie 30 0,3er Bierflaschen genommen, da halt die Petrus-Etiketten und so weiter draufgeklebt. Also die Flaschen leer getrunken, bla bla bla, Etikett abgemacht. Und das sah witzig aus, das war niedlich. Aber es war für mich so ein ethisches, emotionales, komisches Gefühl, als ich auf eine 0,3er Bierflasche da irgendwie ein Petrus oder was auch immer Etikett draufgeklebt habe. Es sah dann toll aus, war eine witzige Idee, aber also ich habe da schon ethische Befindlichkeiten und bin dann nicht, mach nicht allen Quatsch mit, aber bei einer Dose wäre ich der Erste in der Reihe, der sagt sofort, warum nicht? Wenn alles eben qualitativ abgesichert ist oder vielleicht sogar zuträglich ist.
Ja.
Ich brauche dann nicht die Flasche, die da ploppt.
Ich müsste mich damit, glaube ich, noch mal ein bisschen auseinandersetzen.
Ja, ich bin ja auch älter als du, also von dem her, ich hatte ein bisschen mehr Zeit, mich damit auseinanderzusetzen.
Sich auf die Dose vorzubereiten.
Mich auf die Dose vorzubereiten. Und ja. Aber wenn du einen Stil mit der Loire hast und sagst, okay, das ist meine Heimat, oder beziehungsweise mit der nahe oder dann klar definierten Weingeschmack, hast du auch einen gewissen Stil, wenn du Weine beschreibst? Also wenn du für eine Weinkarte, wenn du für das frische Paradies Weine beschreibst, ist es so wie beim Koch, wo man einen Teller sieht und sagt, das ist der und der Koch, das ist ein Signature-Dish, dass ich zum Beispiel eine Weinbeschreibung von dir lesen würde und sagen würde, das ist Elena.
Das weiß ich nicht. Die Frage habe ich mir noch nie gestellt. Also ich kann jetzt nur so reflektieren, was andere über mich sagen. Und das ist, dass ich immer relativ präzise und genau Aromen benennen kann und da auch manchmal mit Dingen um die Ecke komme, die jetzt vielleicht im ersten Moment gar nicht so in den Kopf von anderen Leuten gekommen wären, die mir aber eingefallen sind. Mhm. Bin jetzt kein lyrischer Weinbeschreiber, aber ich bin ein Aromenweinbeschreiber. Das ist schon der Fall. Also ich mache mir da schon Gedanken und gebe mich nicht mit der Himbeere zufrieden. Mhm. Ja. Da bin ich schon, da gucke ich schon, dass ich das differenzierter aufliste und vielleicht auch mit Intensitäten an den Wein herangehe. Also gerade wenn es um den Nachhall geht, dass ich das irgendwo auch, dass ich den Wein auch schon so in seiner Intensität auch versuche zu benennen. Das mache ich schon. Aber ich denke jetzt nicht, das ist eine gute Frage.
Hast du eine immer gleiche Abfolge, dass du sagst, okay, ich gehe da rein? Von mir aus das Optische, ich finde, die Optik wird auch viel zu selten von uns Sommeliers in die Weinbeschreibung mit aufgenommen. Zum einen, weil es für die Konsumenten nicht unwichtig ist. Und da geht es nicht darum, dass möglichst dunkle Farbe besonders wertvoll ist oder irgendwelche Trübungen irgendwie, sondern dass man es halt einfach als eines der Sinneselemente mit aufnimmt und den Gast damit ein wenig auch allein lässt, verweilen lässt. Dass du erst die Optik beschreibst, dann die Aromatik mit 5 Aromen und dann 3-mal Entwicklung und 4-mal Gustatorik und dann 6-mal Nachgang? Oder ist es bei jedem Wein unterschiedlich, je nachdem, was der Wein zu bieten hat?
Also ich gehe, glaube ich, schon nach einem klassischen Schema X an die Sache ran. Aber wenn mich jetzt etwas nicht sonderlich überrascht, benenne ich das eventuell gar nicht mal so sehr, weil ich glaube, du kannst ja gewisse Kategorien. Wenn das jetzt ein hellgelber Riesling ist, gehst du ja in der Regel davon aus, dass da vielleicht noch eine gewisse Jugendlichkeit dahinter ist und gerade wenn es sich dunkler verfärbt, dass eine Reife mit hinzukommt, vielleicht aber auch ein gewisser Süßegrad, eine Lesegrad, nennen wir es mal so, mit reinspielt. ich gehe immer explizit auf Überraschungen ein. Wenn ich jetzt, nehmen wir mal den Grauburgunder in seiner ganzen Facette von dem einfachen, nicht sichtbaren Farbton Gelb bis hin zu vielleicht kupferfarbenen Elementen, die auf eine lange Maischestandzeit hindeuten. Sowas vermerke ich dann schon immer ganz gerne. Vor allem, wenn es mich positiv überrascht und absolut abholt. Das ist für mich dann immer sehr nennenswert, ja.
Hast du das gelernt? Also hast du es im WSET, Diploma, bla bla bla, Sommeliermeister, Weinbeschreiben irgendwo gelernt, von einer anderen Person gelernt, vom Winzer gelernt? Oder ist das naturgegeben und du hast dir das irgendwie übers aktive Trinken selbst generiert?
Alles. Also ich bin jemand, ich höre wahnsinnig gerne zu. Ich habe viele Jahre lang extremst viel zugehört, bevor ich was gesagt habe. Ich habe immer schon meine Meinung gehabt, aber ich habe mich primär immer auch erstmal zurückgehalten, zumindest gerade ganz in den Anfängen meiner Zeit und war da eher vielleicht zurückhaltend und subtil unterwegs und habe erstmal gelauscht, wie Leute so ihre Weine beschreiben, habe mir mein eigenes Bild gemacht und habe mir somit meinen eigenen Verkostungsstil gepflegt. Und dann natürlich durch verschiedene Schemata, wie das WSET oder auch wie an der IHK gelernt wird, wie an den Wein herangegangen wird, auch so analysiere ich den Wein. Also es ist eine gute Mixtur aus vielen Dingen. Und ich fahre da jetzt nicht nur das eine Schema, sondern ziehe mir aus allem etwas. Und da musst du natürlich auch immer so ein bisschen gucken, wo du gerade verkostest. Verkoste ich für den Gast, verkoste ich für mich, verkoste ich für meine Notizen oder verkoste ich für eine Weinbeschreibung oder verkoste ich als Jurorin oder als, in einem Weinkontest zum Beispiel auch mit. Muss man immer so ein bisschen abwägen und abstimmen, wie du dich da anpasst.
Gibt es jemanden, der dich beeindruckt hat, wie der Weine beschreibt, wie der Weine verkostet, kategorisiert, katalogisiert?
Tja, da gibt's etliche. Also es kommt immer drauf an, was möchtest du, ne? Also wonach suchst du? Ich finde, du verkostest Weine immer sehr, sehr besonders, sehr lyrisch. Ich finde, du hast da eine sehr schöne Art und Weise und das muss ich auch mal sagen, das hat Patrick auch sehr gut mitgenommen. Ich habe meiner damaligen Chefin immer sehr gerne zugehört. Sie war da, die war nämlich immer sehr präzise, sehr genau, sehr strikt. Ich höre dem Joe Wessels selber sehr, sehr gerne zu, wie er Weine beschreibt, weil das ist für mich eine Mischung aus klar strukturiert und auch emotional. Und dann gibt's noch etliche andere. Also ich mag gerne einen gewissen emotionalen Unterton und eine gewisse, keine Poesie würde ich jetzt nicht sagen, aber du darfst den Wein, darfst dich dem Wein schon mit mehr Worten zuwenden. Das präferiere ich schon.
Mit Metaphern? Also arbeitest du mit Metaphern? Findest du es sinnhaft, dass man damit diese manchmal abstrakte Welt des Weines, jemand, der da nicht ganz so vertraut ist, näher bringt? Oder wirkt das für dich dann manchmal an den Haaren herbeigezogen oder zu skurril, wenn jemand eben Wein mit Musik, mit Autos, mit Fußballern, mit Künstlern, mit Farben vergleicht?
Mit Fußballern tue ich mich ehrlicherweise ziemlich schwer. Also mit Persönlichkeiten kommt drauf an. Es ist jetzt, muss schon irgendwo dann charismatisch sein. Es müsste dann schon eine Art Jeff Goldblum sein mit seiner Art und Weise, um vielleicht den mit einem Wein in Verbindung zu bringen, dass ich das dann auch so benenne. Ach, der erinnert mich an Jeff Goldblum, weil er ein bisschen extrovertiert ist oder besonders, keine Ahnung. Ich würde durchaus behaupten, dass bei mir schon das eine oder andere Mal Weine und Blumenwiesen oder vielleicht Küstennebel oder vielleicht Gletscherwasser oder sonstige Dinge geflossen sind. Da würde ich jetzt lügen, wenn ich sage, dass das nicht so ist. Das mache ich schon ganz gern mal, Stimmungsbilder mit einzubringen. Ja, das mache ich. Mag ich auch. Finde ich gut.
Ja, wenn man den Gegenüber dann auch in eine Stimmung bringen kann aufgrund dessen. Also man kann ihn sensibilisieren, wie der Wein wahrgenommen werden kann und wie man sich darauf einlässt. Wenn wir gerade beim Thema sind, Lust auf den Wein?
Ja, durchaus. Cool.
Na dann, Champagner am Morgen.
Champagner am Morgen. Ist ja schon ein bisschen später.
Je nachdem, wann man aufsteht in der Gastronomie.
Ja, das mit dem Aufstehen in der Gastronomie und dieses Wechseln der Wachphasen, das ist auch eine Geschichte für sich, ne?
Wie findest du beim Champagner, weil das ist in der Tat einen der wenigen für mich unsicheren Diskussionspunkte ist die absolute Temperatur, weil beim Wein, glaube ich, sind sich mittlerweile fast alle klar, rot wie Weißwein, dass da gewisse Temperaturphasen gibt. Auch Temperaturphasen, die ein Gast gerne trinkt und welche, die wir als Fachleute gerne sehen. Und wo man viel spielen kann, wo man auch die Weine so ein bisschen fordern kann, egal ob es jetzt Roséwein ist, ob das Rot- oder Weißwein. Süßwein finde ich auch total schwer, da eine richtige Temperatur zu finden. Aber beim Champagner tue ich mich total schwer. Also wahrscheinlich ist, sollte man grundsätzlich unterscheiden, möchte ich ein Erfrischungsgetränk oder möchte ich den Wein trinken?
Ja, also ich bin, ja, das stimmt. Ich bin kein großer Freund davon, wenn der Champagner zu kalt getrunken wird. Und das sehe ich halt relativ häufig. Wenn das jetzt ein einfacher, da ist, ich glaube, da kommt es auch auf die Komplexität an und auf das Produkt und auf den Ausbau, die Stilistik. Da muss man sehr variieren. Na, also grundsätzlich würde ich, glaube ich, einen Champagner nicht unter 9 Grad servieren. Ist jetzt meine persönliche Präferenz, weil ich, wenn es jetzt ein gut gemachter Champagner ist, weil da ja dann durchaus auch immer eine gewisse Komplexität mit hinten dran ist. Wenn es jetzt ein Champagner ist, der sehr einfach dargestellt ist und von der Aromenvielfalt eher so in dieses leicht zitrische reinfällt, vielleicht ein bisschen karg, nicht zu komplex, nicht zu viele Ebenen, dann kannst du den auch durchaus kälter trinken und ich glaube, das würden auch die meisten Gäste wollen. Aber wenn wir jetzt schon noch mit mehreren Jahrgängen arbeiten, also eine Cuvée aus mehreren Jahrgängen, vielleicht auch ein bisschen knapper dosiert, bisschen eher mehr im Extrabrüt oder Brüt-Natur-Bereich, dann würde ich dem schon eine gewisse Grundtemperatur zugestehen, zwischen 8 und 9 Grad, dass das auch durchkommt. Das, ja, würde ich gucken. Im Regel vielleicht erstmal 1 Grad kühler und dann warten und etwas stehen lassen. Ja. Aber das ist individuell.
Ist in der Tat so, dass ich bei Champagner das eigentlich als einen der wenigen Getränke anders gesehen hätte, den würde ich überraschend kühl trinken. Also ich bin normalerweise gerade so beim Weißwein und dann lieber temperierter, wärmer und sich ein bisschen länger mit aufhalten. Und da, also mehr oder weniger auch von der Trinkmenge weniger ist mehr und sich daran fallen lassen. Beim Champagner mag ich dieses Frische und ich finde, dass der Schaumwein trotzdem noch gewisse Besonderheiten in der Entwicklung hat, die er mit der Temperatur dann später auch auf dem Gaumen vollzieht, auch durch die Perlage, durch die verschiedenen Säureebenen, dass ich genau die Frische durch die Temperatur so richtig genieße. Also Champagner ist eine der wenigen Dinge, die ich richtig knackig kalt mag und dann die Entwicklung im Glas genieße, aber ihn einfach auch nur in wahnsinnig großen Schlücken möglichst schnell genieße. Und da ist die Temperatur zuträglich. Also man wird vielleicht manchmal dem Produkt nicht gerecht, aber wenn wir gerade Röderer haben, ich mag auch gern, wenn ich einen Kristall trinke, den schön knackig kalt, obwohl ich weiß, der würde mehr bieten, wenn man den ein wenig temperierter hätte. Und man würde vielleicht dem Wein als solches nicht gerecht, aber dieser sehr klaren, puristischen, kristallinen, klaren Art wird die Temperatur gerecht und das finde ich toll.
Denkst du, was ist denn, findest du dann 8 Grad zu warm?
Finde ich schon fast, also 8 bis 10 Grad finde ich schon fast zu warm.
Ja, also ich würde nicht über 9 Grad gehen, nee.
Also ich finde, Champagner ist auch eine der wenigen Sachen, wo ich Temperatur wenig oder selten oder gar nicht entschuldige. Also wenn der jetzt so bei 12 Grad kommt und jemand verargumentiert, nee, dann kommt der Wein besser zum Tragen, würde ich sagen, nö, bitte nicht, beim Weißwein ist es was anderes. Und daher, nee, lieber knackig, frisch und kalt und dann bestimme ich selber, wenn er sich entwickeln soll, wenn er Temperatur bekommen sollte. Aber dann, ja.
Ja, gut, aber ich meine, es ist dann, das ist es gerade. Ne? Ich bin da, wie gesagt, eher so bei meinen 8, 9 Grad, eher je nachdem 8, vielleicht bei Jahrgangschampagnern, die eine gewisse Reife haben, eher Tendenz Richtung 9, um vielleicht auch dann die Reifenoten ein bisschen durchkommen zu lassen. Aber das ist auch eine Präferenzsache. Ne? Das ist wie mit, also verzeih's mir, aber es gibt eben auch gerne Leute, die haben ihren Eiswürfel im Champagner. Was willst du da sagen? Die Verwässerung, die Zerstreuung der Aromen am Ende des Tages kannst du es dem Gast nicht verbieten. So ist es eben und wahrscheinlich sträuben sich dem einen oder anderen die Nackenhaare, wenn wir über Eiswürfel im Champagner sprechen. Ich bin jetzt auch keine große Freundin davon. Ich bin eher für die Kühlung von außen, statt für die Kühlung von innen. Es ist halt so. Ja, aber ich glaube, da streiten sich die Geister.
Gibt es für dich No-Gos, wo du sagst, kann jeder sein Ding machen, aber da gehe ich nicht mit? Das würde ich jetzt, keine Ahnung, verweigern, wenn das ein Gast von mir möchte.
Ja, also ich gewisse aus gewissen Weinen Schorlen zu machen, geht für mich gar nicht. Oder die mit Softgetränken zu vermischen. Das ist das klassische Beispiel von einem roten Burgunder mit Cola, Rotwein-Cola. Das tut mir leid, aber das musste ich Gott sei Dank nie machen. Das wurde ich nie gefragt.
Ich auch nie. Also ich kenne den Mythos, aber bei uns kam das nie vor. Hab das noch nie
ich kenne einige, ich habe einige kennengelernt, die mir davon berichtet haben, dass es passiert ist und die es dann zähneknirschend gemacht haben. Oder auch besondere...
Aber richtig, keine Ahnung, Petrus und Cola, ist das... Also kennst du jemanden, wo das glaubwürdig ist? Oder ist das genau so ein Mythos wie die Geschichte? Ich weiß nicht, ob das zu deiner Zeit noch aktuell war. Zu meiner, zur Müllers Zeit damals war das super aktuell, dass es wohl angeblich ein Pärchen gibt, die vom Teller des anderen gegessen haben und dafür aus dem Restaurant geflogen sind. Das wurde damals über unser Restaurant erzählt. Also über das Restaurant der Müllers, wurde über die Schwarzwaldstube erzählt, es wurde über Schiffchen erzählt und bla bla bla, danach dann wohl auch noch. Aber es hat nie jemand dieses Pärchen irgendwo gesehen, erlebt. Das ist so wie so stille Post, die irgendwie durchging. Und genauso mag ich zu prognostizieren, dass es vielleicht nie jemand erlebt hat, wo jemand, außer er ist wirklich total durch gewesen, hat schon die 18. Flasche Wein in einer halben Stunde getrunken und will irgendein Insta-Video schießen, wo es Lambrusco aus Petrus gibt, dass ein seriöser Mensch ins Restaurant kommt und sagt, ich möchte hier gerne meinen Château Lafite, meinen Petrus mit Pepsi-Cola.
Es gibt Menschen, die haben mir das zugetragen, dass das passiert ist. Und es kam aus mehreren Ecken. Okay. Also jetzt die Frage, so lügen Sie mich an? Oder
nein, glaube ich nicht.
Ist es fair? Nein, ich weiß es ja. Das, also durch die Häufigkeit dieser Aussage glaube ich, dass es tatsächlich passiert ist, ja. Und ich meine, ich bin am Mittelrhein groß geworden. Ich bin ja eigentlich aus Frankfurt, bin aber am Mittelrhein groß geworden. Und in der Weingasse, da gab es das Getränk, den Roten Ritter. Und da wurde Rotwein und Cola miteinander vermengt.
Ja, also das gibt das Getränk. Aber das ist das in diesem hochwertigen Bereich, wo irgendwelche Leute aus dem Osten kamen und sagten, hier, ich will, keine Ahnung. Also ich habe es nie erlebt und ich kenne ich kenne keine Situation, wo es irgendwie vorkam. Aber um Himmels Willen, ich suche weiter, irgendwann finde ich jemanden.
Irgendjemanden finden, genau. Vielleicht. Ja, du wirst auf jeden Fall irgendwann jemanden finden. Bestimmt. Wir können uns später auch nochmal kurz unterhalten. Ich nenne dir dann 1-2 Leute, mit denen du dich unterhalten kannst.
Dann habe ich Stoff fürs Posting, danke.
Ja, hast du. Was mir passiert ist, ich hatte mal einen Tisch von Frauen, die haben bei mir eine Flasche, ein trockenes GEG aus dem Rheingau bestellt und noch parallel dazu eine Flasche Auslese und haben sich dann die Auslese noch ins GEG geschenkt, weil das GEG ihnen zu trocken war.
Ja.
Tja, Sachen. Das wusste ich, das habe ich erst relativ spät
mitbekommen. Haben die sich das selber eingeschenkt oder haben die zum Kellner gesagt?
Ja, nein, die haben sich das selber eingeschenkt. Also es war ein sehr voller Abend gewesen. Ich habe das gar nicht so recht mitbekommen. Ich meine, man dirigiert, man guckt, man vertraut aber ja auch und man baut ja auch seine Station aus und berät sich ja dann zwischenzeitlich eben auch mit seinen Kollegen, wenn die mal einen Wein aufgenommen haben oder es kommen mal Rückfragen oder wenn jetzt nicht gerade irgendwo super was Komplexes ist, dann gibst du ja auch die Aufgaben weiter und man fährt ja dieselbe Spur in der Regel, gerade in so einem langjährigen Team und die haben mir dann erst gegen etwas später, als es mir dann aufgefallen ist, wo die Flasche Auslese herkam, haben sie mir das dann erst gebeichtet. Sie haben es mir nicht gesagt, weil sie wussten, dass ich wohl etwas komisch drauf reagiert hätte. Ja. Aber
du warst nicht neugierig, wie das wohl schmeckt und hast gefragt, kann ich auch mal probieren?
Nee, habe ich nicht gemacht. Habe ich nicht gemacht. Ich war an dem Abend auch dann entsprechend müde und habe das nur noch so kopfschüttelnd hingenommen und meine Güte.
Augenzwinkern. Aber eigentlich, das machen Winzer im Weingütern ja auch. Die küvettieren ja auch fertige Weine.
Ja.
Warum ist das?
Ja, deswegen.
Das ist schwierig, ne? Sowas immer. Ist eine Stimme solo gesungen besser a cappella oder mit Musik besser? Ist eine Speise alleine oder mit einem Wein besser? Ist ein Wein mit Speise besser oder ein Wein besser?
es ist die Balance und es ist die Abstimmung der zwei Elemente oder mehreren Elemente, die zusammengeführt werden. Wenn das funktioniert, meine Gott, meine Güte, ja gerne, aber es muss halt trotzdem auch passen. Ne? Das ist, ich glaube, wir sind uns beide einig, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, wenn ich jetzt ein Wachauer Grünen-Veltliner, nehmen wir mal vom Knoll, irgendwas Gereifteres nehme, da hast du ja schon eine gewisse, zumindest früher eine gewisse barocke Stilistik, und den mit einem taufrischen Sauvignon Blanc aus Rheinhessen vermische, ist das vielleicht jetzt nicht so die beste Kombination, oder? Ja, also das ist, glaube ich, das Thema für mich. Und die Kombination der beiden Weine, ja, eine Auslese in den trockenen Wein mit reinzugeben, eine Dosage oder ein Geschmacksbild erstellen, ja, aber auch das war, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ich glaube, das war vom Andi Spreitzer. Das war ein Dosberg, 2017er Dosberg, und die haben dann dazu, das lag noch im Keller, eine 2005er Auslese von der Mummschen Domäne noch mit dazugegeben. Es hat halt irgendwie, es hat weder dem einen, es wurde halt dem Andi nicht gerecht und dem Auslese auch nicht.
Es ist schade um den besonderen Wein, der singulär einfach jemand anderen Freude bereiten könnte. Also allein über auch diese Aussagen, wo ich sage, warum nicht oder so, könnte man bis aufs Messer streiten und findet für alles Argumente. Ich versuche manchmal nur aus meinem eigenen verkopften Bereich so ein bisschen rauszukommen und einfach zu sehen, was daraus entsteht, dass es eben auch reizvoll sein kann. Und dann mit diesen Dogmen auch aufzuhören, dass man sagt, das muss so, ja, das kann so, oder es ist ja, gibt's ja in vielen Bereichen, und das macht die Weinwelt manchmal auch so starr.
Ich wette, du stimmst mir zu. Manche Weine aus heißen Jahren schmecken nach Asphalt und Anstrengung. Und das in einem Glas. Macht keinen Spaß. Der Corimbo 2022 von der Bodegas La Hora schmeckt eigentlich komplett nach dem Gegenteil. Nach einem Sommer, der die 40-Grad-Marke knackte. Nach Trockenheit, die den Boden knirschen ließ. Und trotzdem nach Kirsche, die noch Saft hat. Nach Brombeere, die nicht eingekocht wirkt. Nach Kräutern, die abends im Pinienwald duften. Wenn die Hitze endlich nachlässt. Das ist kein Zufall. Das ist Absicht. 14,5 Volumenprozent Alkohol, 100% Tinta del Pais, 14 Monate Barrique, 80% französische, 20% amerikanische Eiche. Höchste Bewertung, und doch fühlt er sich leichter an, als die Zahl vermuten lässt. Die Tannine sind lebendig, aber poliert. Die Säure trägt. Die Frucht bleibt rot und schwarz zugleich, reif und frisch in einem Atemzug. Mineralität in den kalkhaltigen Böden mischt sich darunter. Feine Würze, ein Hauch von Jara und Thymian. Kein Holztheater, kein Extraktionsmuskelspiel, einfach ein Ribera, der weiß, wann er aufhören muss. Und die Trauben selber kommen aus kleinen Parzellen um La Hora. Buschreben, im Schnitt 25 bis 30 Jahre alt, auf 800 Metern Höhe. Dry Farming, seit 2020 offiziell ökologisch zertifiziert. Die Böden mischen Sand, Kalkhorizonte und tonige Untergründe, tief genug, dass die alten Wurzeln noch Wasser finden, wenn oben alles verdorrt. Und 2022 war extrem. Kalter, trockener Winter. Späte, zögerliche Blüte. Dann ein Sommer ohne Regen und mit Temperaturen, die die Reben an ihre Grenzen brachten. Viele Weine der Region wurden schwerer und dunkler. Corimbo blieb erstaunlich hell. Die Geschichte von der Bodegas La Hora beginnt mit einer etwas ungewöhnlichen Idee. Die Bodega Roda aus der Rioja wollte Tempranillo außerhalb der Rioja finden. Also nicht irgendein Tempranillo, sondern einen, der anders spricht. Weniger auf Kraft gebürstet, dafür mit Frische, Duft und feinem Tannin. Und die Suche führte sie nach La Hora, in der bogalesischen Riviera del Duero. Dort standen alte Buschreben, die Böden waren tief und abwechslungsreich. Sand, Kalk, Ton, und das Klima im Norden der Region war kühler als in vielen anderen Teilen der Riviera. Und genau das gefiel den Leuten von Roda. Sie wollten die typische Kraft des Tinta del Pais behalten, aber ihr ein wenig die Lautstärke runterdrehen. Klingt gut? Aber dafür braucht man allerdings jemanden, der nicht erst aus einem Buch lernen muss, wo welcher Weinberg liegt. Und den fand man in Pedro und Pablo Balbás. Die beiden waren seit Generationen mit dem Weinbau der Gegend verbunden und brachten rund 40 Hektar alte und mittelalte Reben in das Projekt ein. Im Jahr 2009 wurde Bodegas La Hora gegründet. Und das Interessante ist, man wollte von Anfang an keinen großen, schweren Rivera bauen. Nur weil man könnte. Es gab drei Regeln, die zur Grundlage wurden. Möglichst wenig Holz, keine überreifen Trauben und eine vorsichtige Extraktion, damit das Tannin fein bleibt. Und La Hora machte daraus sogar ein Forschungsprojekt. Die Kellerei untersuchte Tannine und Extraktion. Später folgten Projekte zur genetischen Vielfalt der Tinta del País und zu besonders geschmeidigen Gerbstoffen. Die endgültige Kellerei kam erstaunlich spät. Erst 2025 wurde das neue Gebäude eröffnet, nach 16 Jahren Projektgeschichte und einer Investition von rund 9,5 Millionen Euro. Und damit ist die Geschichte doch eigentlich ziemlich schön. Man suchte nach einem richtigen Ort, den man 2009 fand. Man fand alte Reben, probierte sie aus, forschte, baute Wein und baut ganz am Ende das Haus dazu. Also nicht der schnellste Weg, aber offenbar einer, der sich gelohnt hat. Und natürlich nicht zuletzt auf zum Wein. Dieser wird im Keller in Edelstahl vergoren. Die malolaktische Gärung findet in französischen Eichenbottichen statt. Dann folgt die 14-monatige Fassreife. Stabilisierung, Schönung und rund 51.000 Flaschen wurden im Juli 2024 abgefüllt. Das Ergebnis ist ein Wein, der jetzt schon trinkbar ist und trotzdem spielend Potenzial für 10, 15 Jahre Reife hat. Carimbo 2022 ist kein Manifest, kein Statement-Wein. Er ist das, was passiert, wenn man in einem heißen Jahr die Nerven behält und dem Wein nicht mehr abverlangt, als er geben will. Frucht, die bleibt. Säure, die trägt. Tannine, die streicheln, statt zu beißen. Ein Rivera Eduero, der sich trinken lässt, statt zu beeindrucken. Und genau deshalb beeindruckt er. Danke für dieses großartige Weinerlebnis der Bodega La Hora und natürlich dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger. Und wenn dich die Weine von der Bodega La Hora oder der Bodega Roda aus der Rioja interessieren, schau in die Shownotes.
Das ist richtig, da hast du absolut recht. Aber ich glaube, es muss nicht starr sein, es darf kreativ sein, aber am Ende des Tages sollte es doch irgendwo schon noch schmecken.
Hm. Ja. Das ja, und es sollte gewisse auch Etiketten geben, die gewahrt werden, worum man wissen kann und damit man das auch wertschätzen kann, wenn es irgendwo zelebriert wird. Also auch Thema Weinservice. Gibt es für dich beim Service elementare Sachen, wo du sagst, die sind mir wichtig, das möchte ich, dass das passiert? Also Korken auf dem Silbertellerchen, bla bla bla. Irgendwelche Dinge, wo man deinen Weinservice erkennt und
dadurch, dass ich den ich habe mit der Lufthansa zusammen meine Ausbildung gemacht, die war eigentlich eher mehr im Eventbereich, und dann die Berufsschule ist ja auch eher klassisch, was Service-Stilistiken angeht. Da wird ja auch eher nach Lehrbuch gelehrt. Also bin ich dahingehend klassischer. Dann im Nachgang habe ich mich genauso weiter verhalten, wurde vielleicht ein bisschen flopsiger, vielleicht jetzt nicht mehr auf dem Wagen, nicht mehr ständigst den Korken noch auf dem Tellerchen und damit der Serviette drum wischen. Aber spätestens mit der Ente kam das halt auch wieder und ich schätze das auch sehr. Braucht da jetzt nicht jeden Wein? Ich denke auch einen einfachen Wein mit dem Schrauber, den präpariere ich dir jetzt nicht mit dem Wagen, komme ich jetzt nicht mit dem Wagen an den Tisch gefahren und öffne die Flasche in langsamen Sekunden und lass es knacken. Nein, das ist dann auch anders, aber ich glaube, bei einer schönen, guten Flasche Wein nehme ich mir schon die Zeit, finde ich auch wichtig, weil der Gast gibt ja auch das Geld aus. Ich habe aber auch durchaus schon Weinservice gemacht, wo ich die Flasche, wo ich keinen Tisch hatte, wo ich nichts hatte, wo ich vorm Tisch stand und die Flasche in der Luft aufgemacht habe. Aber dahin war es mir trotzdem wichtig, ein sauberer Schnitt der Kapsel, Korken langsam raus, Etikett zum Gast, dass er es einfach auch sieht, dass es präsentiert hat. Das ist, glaube ich, etwas, was bei mir immer geben wird. Und vor allem schenke ich auch nicht riesige Schlücke ein, sondern eher mal kleinere und komme dann zwei, dreimal öfters. Natürlich gab es dann auch Gäste, die haben sich ihren Wein dann selbst eingeschenkt, aber Eher genüsslich, sage ich mal so. Eher ein bisschen gediegener, würde ich sagen, und klassisch.
Und die Geschichte des Weinservice ist relativ schnell auserzählt, oder? Da passieren auch keine neuen Erkenntnisse, oder gibt es keine neuen Erkenntnisse, passieren keine neuen Dinge. Das wird irgendwie nicht weiterentwickelt. Ich weiß nicht, ob der Wein das nicht hergibt, ob das nicht mehr zeitgemäß ist oder woran es hängt. Also es ist vielleicht gerade mal dekantierend, es sind vielleicht irgendwie unterschiedliche Gläser. Es ist, wie man, ob man auf der, unter, neben der Kapsel aufschneidet, ob man den Korken präsentiert oder nicht. Und viel mehr passiert da eigentlich nicht. Das finde ich irgendwie unkreativ und schade, aber vielleicht bin ich dann zu Oldstyle für und eigentlich muss man nur Flasche auf und bumm.
Frage ist halt, was willst du machen? Ne? Ich meine, wir können jetzt wirklich ganz, ganz klassisch das nach Bilderbuch machen und dann degustieren und Schluck und einer nach dem anderen und dann erst dem Verkoster Fläschle abputzen, Korken an den Tisch. Das kannst
ist
ja
das aber nicht
machen.
Schön, wenn das man ist, das mal macht und zelebriert?
Ist schön, finde ich. So. Ich finde es auch schön. Ich finde es mega schön. Es macht mir auch Spaß und so habe ich es auch gelernt. Und ich glaube, die Zeit sollte man sich auch nehmen. Vor allem kannst du zwischen den Zeilen auch mit den Gästen reden, wenn sie das wollen. Und kannst dazu was erklären. Ja, ich finde es, klar ist mal cool, einen Champagnerkorken ploppen zu lassen. Aber im Restaurant hat es für mich halt, also außer es sind halt irgendwie gute Freunde und der Witz ergibt sich, hat es das trotzdem, ist jetzt trotzdem nicht so die richtige Atmosphäre dafür. Aber auf der anderen Seite, Weiterentwicklung bei dem Öffnen einer Flasche, was willst du machen? Ich meine, man könnte sich noch von der Decke hängen. Das könntest du natürlich noch machen. Das wäre auch alles kein Problem. Vielleicht kommt irgendwann der Roboter. Das wäre dann die Weiterentwicklung. Aber an sich, das Zelebrieren, finde ich ja schon sehr schön. Und wüsste jetzt nicht, was es da noch für eine Steigerung geben sollte. Vielleicht, was sollte es noch für eine Steigerung geben?
Es versucht ja in dem Sinne auch keiner. Keine Ahnung. Ich habe damals bei Dicasse erlebt, in Monte Carlo, dass wenn du Rückgeld bekommst, du nur komplett druckfrische neue Scheine, noch nie benutzte Scheine. Das ist für mich so der absolute Gipfel und das völlig Übertriebene beim Service. Und man sagt, macht eigentlich keinen Sinn, aber wenn du es hast, hast du diesen großen Wow-Aha-Effekt. Du kriegst, keine Ahnung, gibst 1000 Euro hin, kriegst 300 Euro in komplett neuen, noch niemals benutzten Scheinen. Oder eben auch Münzen oder was auch immer, wenn du die zurückbekommst. Also heutzutage zahlt sowieso jeder mit Karte, aber damals war das eben so dieses, wo ich sage, wow. Und genau solche Elemente beim Weinservice einfach weiterentwickelt, wo man sagt, kam noch nie jemand drauf. Ist aber etwas, was irgendwie, wie du es auch beim Wein selber, beim Wein beschreiben, erwähnt hast, was besonders auffällt. Also, dass die Weine so beschreibst, nach dem, was besonders auffällt. Wenn sowas auffällt, ist super. Wenn sowas beim Weinservice auffallen würde, dass man sagt, boah, die machen da was, was sonst keiner macht und irgendwie macht es dann auch Sinn, macht aber keiner. Es wird nur reduziert, es wird immer nur weniger. Und das finde ich halt so manchmal ein bisschen schade, weil du halt, es ist so ein schöner Zeitmoment, wenn du die Flasche aufmachst, wenn du mit dem Gast reden kannst, wenn du zelebrieren kannst. Klar, Zeit ist Geld, bla bla bla. Aber das ein bisschen intensiver Leben zelebrieren und da einfach Service leben, das ist Service.
Das ist eine Zeitfrage. Ich glaube, die Zeit hat man nicht mehr. Das Einzige, was wahrscheinlich noch kommt, ist, dass es noch verkürzter wird, noch schnelllebiger wird, obwohl das manchmal gar nicht mehr möglich ist. Vielleicht ist die Evolution dann doch wieder das Zurückkehren zu sich Zeit nehmen und auch den Weinservice wieder klassischer zu gestalten. Vielleicht müssen wir so denken.
Und da heraus resultiert oder dadurch erklärt sich meine ewige Suche nach Service-Elementen, was jemand macht. Was könnte man machen? Einfach, dass man, manchmal kostet es auch nicht mehr Zeit, sondern es ist eine Frage der Aufmerksamkeit, des momentanen Augenblicks oder der sich einfach darauf einlassen, ein Auge dafür, eine Sensibilität dafür zu generieren.
Ja, eine Sensibilität dafür zu generieren ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, wir müssen nicht nur sensibler wieder werden, sondern wir müssen vielleicht auch alle erstmal wieder ein Stück ruhiger werden. Weil die Atmosphäre kann laut sein, etc., es kann coole Musik laufen, es kann gute Stimmung sein, es kann getanzt werden, aber ich glaube trotzdem, dass zum gewissen Service auch immer noch eine gewisse Ruhe kommen muss. Und das kann sich auch schon durch die Ausstrahlung der Leute mit wieder zeigen. Das habe ich jetzt auch schon öfters erlebt, was mir super gut gefallen hat in so schnelllebigen Läden. Du hattest aber zwei, drei Leute im Service, die haben so viel Ruhe ausgestrahlt. Die sind flott und schnell durch die Gänge gehuscht, da haben sich aber die Zeit genommen und vielleicht war es schneller als im Sterneladen mit 5 Tischen, aber die haben eine Ruhe ausgestrahlt, die einfach phänomenal war und die haben dieses Gefühl gegeben, in diesen wenigen Sekunden, dass du trotzdem alles gekommen hast. Und das ist, finde ich, das ist ein schöner, das ist eine schöne, ruhige Schnelllebigkeit, die mir wahnsinnig gut gefallen hat. Und ich glaube, da sollten wir auch eher hin wieder.
Apropos, sollten wir eher hin wieder, Champagner?
Ja, der steht hier, der ist gut temperiert. Ich glaube, jetzt ist er gut temperiert.
Bist du ein Kombinierer oder bist du ein Solotrinker, wenn du Wein trinkst?
Beides. Ich trinke auch mal gerne einfach so einen Wein. Es ist wirklich so. Also ich kombiniere das sehr, sehr gerne. Ich hab da viel Spaß dran. Ich vermisse das auch manchmal, dass ich das so nicht mehr machen kann. Und umso mehr gefallen mir dann natürlich auch Weinempfehlungen oder Expertisen oder auch gerade, wenn man auf Messen unterwegs ist und gerade Food- und Weinmessen oder beziehungsweise Foodmessen mit Weinständen, weil so ist es ja eigentlich eher, das ist ja die Realität, das sind ja der Wein oder der Spirituosenaussteller ist ja nur zu Gast auf der Foodmesse und es ist ja keine geteilte Messe, wenig zumindest. Liebe ich es trotzdem, aber die Leute hin und her zu schicken mit einem Glas Wein an den richtigen Stand. Vielleicht gehen wir mit dem Wein. Da hinten werden Jakobsmuscheln gemacht, da hinten gibt's eine Krabbe, da hinten gibt's einen Hotdog, probier das mal aus. Habe ich Spaß dran und das nutze ich dann auch immer, wenn es soweit, wenn es die Möglichkeit gibt, weil man verlernt, tust du es nicht. Du bist vielleicht ein bisschen abgestumpfter nach einer Weile und das muss man sich beibehalten. Man muss da immer neugierig bleiben, was es für Kräuterkombinationen gibt. Ich trinke aber genauso gerne auch mal einen Wein solo. Schon. Auch speisenbegleitende Weine trinke ich ganz gern mal solo, weil so lernst du sie ja noch besser kennen.
Ja. Weil sie unterschiedlich beleuchtet und betont werden. Und Champagner ist für mich dann so ein Element, wo ich sage, das kann man super solo trinken, aber es wird als Speisebegleiter viel zu oft gravierend unterschätzt. Man kann mehr erbringen, als man eigentlich glaubt.
Ja, ich meine, der hier jetzt zum Beispiel, die Kollektion von Röderer, die 246 ist es jetzt, die hatte ich schon mal probiert. Ich finde sie sehr schön. Weil sie eine zarte Perlage hat. Sie hat natürlich diese leicht zarten briochigen Anklänge, hat aber trotz alledessen auch so eine goldene Note, so ein bisschen leichte Honigakzente, aber eher herb, eher Wald und dann parallel extremst viel, was so in die Richtung Grapefruit, Zeste, Orange, Blutorange, gerade so diese Kategorie an Zitrusfrucht. Es macht wahnsinnig viel Freude und viel Spaß. Ein sehr komplexer Champagner für das, was er ist. Und auch extremst langlebig am Gaumen und trotzdem mit einer Kargheit, mit einer kalkigen Ader, die mir sehr, sehr gut gefällt, was ihm Frische gibt. Der ist nicht zu überladen, hat aber trotzdem Nachgang. Mag ich sehr gerne. Und dann halt auch noch dieses superschöne, leicht rotfruchtige, kleinbärige am Gaumen. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Wem findest du den Champagner?
Ich finde ihn total interessant, also ich mag ohnehin diese Kollektion-Idee, zum einen, weil sie mich auch an deinen Lebensweg erinnert, dass man auf der einen Seite sowas ganz solides, traditionelles hatte, wie diesen Brut Premier, der für viele Jahre einfach funktionierte und dafür stand, was man erwartet und einen Stil eines Hauses oder einer Situation dargestellt hat und dass man dann irgendwann neue Wege gegangen ist mit dieser Kollektion-Idee, wo man sagte, die Primärgeschichte, also sprich, dass man einen Geschmack hat, über den man den Stil eines Hauses definieren kann, tritt an die Grenzen, weil manchmal waren die Sachen, die man halt irgendwo geöffnet hat, nicht mehr wirklich aktuell frisch. Man konnte nicht sehen, wie alt die eigentlich waren. Weil das Datum des Degorgements auch nicht draufgeschrieben wurde. Man konnte es eventuell am Korken, an der Pilzform des Korkens erkennen, ob das jetzt eine frische Abfüllung ist oder eine nicht frische. Und weil die Jahre eben teilweise variierten oder wenn man gemerkt hat, dass man sehr viele Sachen weiter definieren kann als über einen Standard oder über eine Hausstilistik. Und seitdem die existent sind, verfolge ich es total gerne und es macht mir unglaublich viel Spaß, die jeweils neue Kollektion zu probieren, zu schauen, was erkenne ich daraus, wo erkenne ich die Handschrift Röderer raus oder wo erkenne ich eben auch die Individualität. Und hier finde ich es halt spannend, 55% der Cuvée kommen aus dem Jahre 2021 und 2021 war eins der schwierigsten, katastrophalsten Jahre seit 58, die es gab. Das hat natürlich zum einen den Nachteil, dass der Ertrag relativ gering ist, aber dass teilweise eben sehr stark selektiert wird. Also dieses vermeintlich, es war ein kompliziertes Jahr, kommt hier eigentlich dem Wein zugute. Man hat ein außergewöhnlich komplexes Produkt für eigentlich so einen Jahrgang, der sehr schwer wurde. Ich finde die Aufteilung auch ganz spannend, dass gedrittelt wurde von der Herkunft. Also ein Drittel La Rivière, ein Drittel La Montagne und ein Drittel La Côte. Und daraus ein geschmackliches Ganzes erzeugt wurde. Und gerade in dieser Entwicklung, was du auch schon angesprochen hast, dass man in der Champagne mehr in Richtung Individualität der einzelnen Geschmackselemente, der regionalen Ausprägung und so weiter geht, das hier zu einem zusammenzufügen, finde ich eigentlich richtig interessant und spannend. Ein besonderes Jahr, weil 24% im Holz ausgebaut wurden, was auch relativ selten ist, was aber zur Komplexität des Schaumweines beiträgt, was du, glaube ich, auch so empfunden hast oder was ich zumindest aus deiner Beschreibung heraus generiert habe, weil du ihn als recht komplex beschrieben hast. Ich finde, es ist einer der wenigen Champagne, die auf der einen Seite sehr kristallin und klar und auf der anderen Seite richtig geschmackvoll und komplex sind. Und das beides in einem Atemzug präsentieren. Und daher macht er mir sehr viel Freude. Und ich freue mich drauf, wie er sich entwickelt, weil Schaumwein, da ist es manchmal noch schwieriger als bei anderen Weinen. Die brauchen immer noch ein Quäntchen mehr, finde ich, um diese Balance zwischen dem sprudeligen, schaumigen und eben dem weinigen Potenziellen zu entwickeln und die in Harmonie zu präsentieren bzw. auszustrahlen. Aber es wäre auch für mich einer der Champagner, wo ich mich mit der Glaswahl schwer tue. Also ich wüsste nicht, ob ich da sogar zum Burgunderglas greifen sollte, um dieses intensive, geschmackvolle, den Gaumen auskleidende in dem Wein präsentieren soll oder ob ich da in der Tat mich der Frische hingeben möchte und diese einfach unterstütze und da ein sehr schmales, ein sehr punktiertes, säurebetonendes Glas nehmen sollte. Was hast du genommen?
Ich habe jetzt, ein Universalglas genommen von Spiegelau. Muss ich gestehen, bisschen bauchiger, sich aber verjüngt. Also wir haben schon Oberfläche. Würde ich dem auch geben. Man könnte durchaus vielleicht auch noch eine Stufe weitergehen. Burgund weiß ich noch nicht, aber durchaus vielleicht auch schon mehr in die Richtung Rioja, wo noch mehr Oberfläche und Luft an den Wein reinkommt. Ich denke, das tut ihm gut. Also flötenartig auf gar keinen Fall. Also ich würde da nicht noch kleiner werden und die Oberfläche nicht noch mehr verringern, weil das braucht
er einfach. Fluts, dass die nicht mehr aktuell sind und dass die aus jeglicher Art der Glaswahl herausfallen, ist, glaube ich, uns allen mittlerweile klar. Die wurden ja damals auch nur rein wegen der Optik erfunden, weil die Perlen halt, die in den Zeiten, als die Fluts aufkamen, teilweise super, super schwer, also es gab wenig Schaumweine mit wirklich schönen Perlen. Und dafür hat man diese Fluts ins Leben gerufen, dass man sieht, es sprudelt. Und es hatte eigentlich nie mit dem geschmacklichen Kontext zu tun oder es hatte niemals einen geschmacklichen Hintergrund. Und ja, also das größte Problem dabei ja, dass die Kohlensäure sofort in die Nase schießt, die Nasenschleimhäute verätzt, man nichts mehr riecht, dass man den Geschmack überhaupt nicht tragen kann und gar nicht greifen kann, weil halt alles viel zu schmal ist. Und dass man keinen Mehrwert aus dem Glas heraus generiert, sondern alles nur extrem reduziert wird.
Ja. Ich habe die Nase gerade noch mal kurz reingesteckt. Ja, nee, also diesen Freiraum zur Entwicklung braucht er auf alle Fälle. Wie siehst du das so mit dem, was mir jetzt gerade so einfällt, wenn wir beim Belüften sind, muss der immer so ein bisschen schmunzeln, weil ich das selber nie so angewandt habe, aber das Karaffieren
von Champagner. Bin ich ein Riesenfan von. Also ich karaffiere ohnehin total gerne, ich mag das total gerne. Hab das in der Bar selber viel zu selten gemacht, aber immer gerne. Aber da war halt das Problem meistens, dass wenig Flaschen getrunken wurden. Und deswegen beim glasweisen Ausschank kannst du es ja nicht machen oder hast da keine Möglichkeit für oder es ist nicht wirklich sinnbehaftet. Und die Leute haben bei uns mehr Gläser getrunken. Daher war es da eher selten zu Hause, total häufig. Und ich finde, man legt so viel in dem Wein frei und ein guter Schaumwein sollte noch genügend Kohlensäure haben, um eben auch das Belüften zu überstehen. Und wenn man dann eine gute Kühlmöglichkeit hat und die Temperatur halten kann, dann ist das ganz großartig und gibt dem Wein so unglaublich viel. Also öffnet ihn regelrecht und hilft ihn. Wenn ich den Wein entdecken möchte, wenn ich rein der Frische, der Lebendigkeit, der Lebenslust, wenn ich mit dem Champagner tanzen möchte, dann brauchst du auch nicht karaffieren, sondern da geht es ums aktive Trinken und um die Gesamtstimmung. Aber um den Wein wirklich freizulegen, finde ich karaffieren großartig. Ich hatte da ein Erlebnis mal Ende der 90er Jahre, da waren wir bei Veuve Clicquot eingeladen und da war so ein richtig uraltes Butler-Ehepaar, das war so niedlich. Die waren beide so um die 85 und die haben da so wie bei Dinner for One diesen Service gemacht, so richtig klassisch. Und die haben dann aus den 20er Jahren Champagner serviert und haben den karaffiert. Der war damals recht süß. Und ich fand das so beeindruckend. Und da hat sich das erste Mal bei mir, also mehr oder weniger implantiert, dass man das eigentlich mehr machen sollte. Und deswegen habe ich da relativ früh mit angefangen, also bevor das trendy wurde. Mhm. Du kommst halt im Restaurant, stößt an Grenzen, weil die meisten Konsumenten da nicht mit, also sich das nicht vorstellen können und da auch wenig Offenheit für haben. Es sei denn, man geht eine ganz starke Kommunikation, aber bin ein Riesenfan von. Und du?
Ich glaube, ich habe es nicht oft genug angewandt, um da wirklich Expertise zu haben. Wir haben das hier und da schon gemacht, gerade bei extremst jungen, sehr spritzigen Champagner. Da ist es schon passiert. Im Restaurant habe ich da nie positiven Anklang für gefunden, weil die meisten Leute sowieso immer Angst haben, dass die Perlage verschwindet und dass das Getränk abgestanden wirkt. Und dabei sind sie sich gar nicht bewusst, dass eigentlich der größte Teil der Bubbles gar nicht so sichtbar ist. Ne? Das ist das, was wir sehen, ist ja nur ein Bruchteil von dem Mundgefühl. Das ist es ja tatsächlich. Gewollt hätte ich es bestimmt gerne, aber es auf meine Rückfragen bei der einen oder anderen Flasche, das wurde einfach nicht so angenommen. Ja, die Leute wollten es einfach nicht.
Genau.
Ja. Muss ich wirklich sagen, ja.
Wäre eben, um den Bogen zurückzuspannen, wieder auch so ein Serviceteil. Aber ich glaube, eins der Probleme dabei ist, dass es nicht wirklich Dekanter dafür gibt. Also das konventionelle Dekanter dafür eigentlich nicht passen. Also zum einen kein Rotweindekanter, aber auch die meisten Weißweindekanter nicht. Es müsste ein Schaumweindekanter erfunden, generiert werden, der noch besser die Perlage hält und darauf mehr oder weniger eingeht. Jetzt haben wir einen Arbeitsauftrag. Bitte erfindet Dekanter für Schaumwein dekantieren.
Du bist doch der Dekanter-Erfinder.
Genau, der Dekanter-Typ.
Eigentlich müsstest du machen.
Ich rede auch gerade mehr mit mir selber.
Ja, ein Memo an mich selbst.
Genau,
Schaumwein-Dekanter-Erfinder. Ja, mach mal.
Aber ist der für dich eher
eine gute Idee?
Ja, finde ich auch. Nehme ich gerne auf. Vielleicht passt es ja irgendwie, obwohl der Dekantermarkt gerade ohnehin, also nicht nur der Glasmarkt, nicht nur der Weinmarkt, sondern auch der Dekantermarkt ganz, ganz krass am Einbrechen im Augenblick ist. Es kauft sich keiner mehr Dekanter, weil eben die gesamte Weinwelt sich verändert, einbricht und niemand zu Hause mehr einen Dekanter haben möchte.
Ich glaube, das ist für viele auch hier, ne? Das ist ja auch wieder sich Zeit nehmen, das ist ja das Grundproblem. Mhm. Das möchte ja irgendwo keiner mehr. Das ist, was sehr bedauerlich ist. Also auch ich denke mir manchmal, eine Zeit lang habe ich auch zu wenig karaffiert. Das war tatsächlich so. Und dann war es vielleicht, ein gutes Glas tut's ja auch, war immer so der Gedanke. Obwohl man es an der einen oder anderen Stelle vielleicht doch besser in die Karaffe gepackt hätte, um dem Wein gleich ein bisschen mehr Trinkfreude zu geben. Den Wein zu öffnen. Ja. Machen wir jetzt auch wieder mehr, weil wir uns generell wieder mehr Zeit auch, also ich rede da jetzt nicht nur von mir und meinem Mann, sondern auch generell im Freundeskreis, wenn man sich mal zusammenfindet, man nimmt sich einfach irgendwie mehr Zeit wieder, was wichtig ist, weil das ist sowieso schon so stressig. Und ich glaube, das ist eine gute Message, man darf auch dem Wein einfach mehr Zeit geben und sich die Zeit nehmen zu karaffieren oder je nachdem, was auch immer, auch zu dekantieren. Das sollte man schon machen, ja. Bin ich der Überzeugung.
Ganz tolles Schlagwort, Wein ist Zeit. Dass man das miteinander in Verbindung bringt. Gibt es sonst irgendwie ein Wort, was für dich Wein beschreibt? Also kann man Wein in ein Wort pressen? Was ist Wein für dich?
Ja, ich habe da gestern drüber nachgedacht, ganz lange Zeit. Aber Wein ist Zeit, es ist,
das kam. Habe ich dir jetzt einen Claim geraubt, oder? Als ich das schon gedroppt habe?
Nee, du hast mir keinen Claim geraubt, aber es ist, ja, nein, es ist, das passt schon ziemlich gut. Also mir sind da verschiedene Schlagworte durch den Kopf gegangen, weil es ist zum einen, es ist die Zeit, es ist aber auch wandelbar. Und das sind, glaube ich, zwei Dinge, die ich damit am meisten verbinde, weil zum einen Wein braucht Zeit, nicht nur der Weinbau braucht Zeit, allein bis der Wein Früchte trägt, das erste Mal Beeren produziert, braucht Zeit. Das Weinjahr braucht Zeit, Vinifizieren braucht Zeit, Reife braucht Zeit, gegebenenfalls Lagerung auf der Flasche braucht Zeit.
Ja.
Weinservice braucht Zeit, Genuss braucht Zeit und wandelbar ist es für mich auch einfach, weil wir so anpassungsfähig sein müssen. Wir müssen so wandelbar sein, gerade im Hinblick auf die klimatischen Veränderungen oder auch auf soziologische Veränderungen, was Weingenuss und Co. angeht. Du musst wieder auch wandelbar sein, was mich auch zurückführt auf das, wo wir angefangen haben. Ne? Man selbst als Mensch muss ja auch schauspielmäßig, chamäleonartig wandelbar sein. Und so ist es mit dem Wein ja auch. Das ist eine Generationsfrage auch. Ne? Ich meine, man sieht's ja, die Stilistiken innerhalb eines Weinguts verändern sich ja auch. Ich meine, wenn ich an das Weingut Christmann zurückdenke, als es der Steffen noch gemacht hat und dass sich dann ja auch was verändert hat, als seine Tochter dann den Übergang gemacht hat, allein schon die Burgunderrebsorten. Ich weiß noch, sie stand irgendwann bei mir im Restaurant, das ist Ewigkeiten her, und hat ihren eigenen Weißburgunder da mitgebracht, der schon mehr ihre Handschrift getragen hat. Ja, es sind Ähnlichkeiten da gewesen und es war immer noch auf dem gleichen Niveau, aber es hat sich trotzdem etwas verwandelt und mehr zu ihrem Stil entwickelt. Und ich glaube, da gibt's ganz etliche andere, ob das jetzt immer gelingt, ist so ein bisschen die Frage. Ich denke, da gibt's einige Weingüter, die ja auch wahnsinnig in der Kritik standen, wenn es die neue Generation übernommen hat, weil es vielleicht nicht mehr so war, wie es der Vater gemacht hat oder wie die Mutter es gemacht hat. Aber Wandel muss nicht immer jedem gefallen.
Das ohnehin nicht. Hauptsache, es bleibt qualitativ gut. Heißt ja auch nicht genau, dass das Alte immer das Bessere ist oder dass, wie das vorher 30 Jahre funktioniert hat, dass sein sollte, wie es auch die nächsten 40 Jahre dann irgendwie funktionieren sollte. Und ich finde den Gedanken der Zeit ganz gut, weil das einzige weltweit mehr oder weniger gleiche Qualitätskriterium definiert sich über Zeit. Reserva oder Reserve ist ja mehr oder weniger eines der wenigen Qualitätselemente oder Qualitätsaussagen, die weltweit stimmen. Also wo die du in Spanien findest, in Italien, in der neuen Welt. Und das definiert sich über Zeit. Also wenn dem Wein besonders viel Zeit gegeben wird, im Holzfass oder nicht oder wie auch immer. Daher finde ich den Gedanken mit Zeit und dann eben auch Entwicklung sehr gut. Und dann eben auch so die eigene Entwicklung. Gibt es irgendwas, was du deinem 18-jährigen Ich in Bezug auf Wein raten würdest? Was hättest du vor 5 Jahren anders gemacht? Haha.
Was hätte ich vor 5 Jahren anders gemacht? Ja, genau. was hätte ich anders gemacht? Ich hätte, glaube ich, einiges anders gemacht. Ich hätte mich zumindest nicht so treiben lassen. Also ich hätte an der einen oder anderen Stelle die Ohren noch ein bisschen mehr spitzen müssen. Ich hätte mich mehr trauen müssen, in Kontakt mit Menschen zu treten. Ich war früher, ich meine, ich bin noch, also wenn ich jetzt sage, ich bin heute nicht mehr verkopft, ich glaube, dann kommt spätestens, wenn die Folge rauskommt, irgendjemand um die Ecke und sagt, wow, Elena, das war jetzt keine richtige Aussage. Bin verkopft, so war ich aber auch schon immer. Aber ich war früher so verkopft, dass ich mir selbst im Weg stand. Und ich habe mich nicht genug getraut. Ja, weil ich entweder ganz früher vielleicht noch der Gedanke da gewesen ist, boah, das kannst du nicht machen, kannst du dir nicht fragen, der ist beschäftigt, das will er jetzt nicht hören oder sie will das jetzt nicht hören. Ich hätte mich mehr trauen müssen und es ist nicht dreist zu fragen, wirklich nicht. Wenn jemand nicht antworten will, geht er sowieso, aber es gibt zahlreiche andere, die hätten gerne geantwortet. Und das geht dann Hand in Hand mit Hilfe annehmen. Hilfe habe ich immer angenommen, aber ich hätte hin und da, hier und da, vielleicht noch ein bisschen mehr nach Hilfe suchen sollen. gerade so am Anfang, was das Weinwissen angeht. Ja.
Toller Gedanke. Mhm.
Das hat sich, ja, ist es so. Das hat sich dann im Zuge der Sommelier-Ausbildung und daraus entstehenden Kontakten hat sich das irgendwann erübrigt, aber auch davor schon. Man hätte sich mehr trauen und Hilfe nach Hilfe fragen. Mhm. Finde ich, ist nicht falsch. Das ist keine Schwäche.
Nein, das ist eine Stärke, auch jemand anderen das Geschenk zu geben, helfen zu dürfen, helfen zu können. Ist ja manchmal, wenn zu dir jemand kommt und sagt, du kannst mir das erklären, dort helfen, ist natürlich etwas, was man gerne annehmen kann und wo man, das ist ein Geschenk, helfen zu können. Wenn es nicht gibt, braucht man es auch da, bla, wird also, aber so im Generellen. Toll, schöner Gedanke, ja.
Ja. Es ist so, deswegen mag ich ja auch so diesen gemeinschaftlichen Gedanken relativ gerne. Ja, das ist, wir hatten das irgendwie, die Thematik mit Vereinen oder Clubs oder sonstigem. Das ist vielleicht nicht jedermanns Sache und es muss auch nicht jeder einem Club oder einem Verein beitreten, aber lass es doch die machen, die es gerne wollen, weil manch einer lebt von der Gemeinschaft, ne? Das ist es halt auch einfach. Und ein Verein ist ein Interessensverband, ein Club kann das auch sein, Sportclub zum Beispiel, wir müssen ja nicht nur immer noch von unseren Vereinen so per se sprechen, sondern kann ja auch eine Sportgemeinschaft sein, so ein Radverein, wir gehen alle zusammen Fahrrad fahren oder skaten oder sonst irgendwas. Und wenn du irgendwo zusammen ins Restaurant gehst oder gerade auf unseren Wein, nach der Prowein oder sonst irgendwas, du hast da auch, da klüngeln sie ja auch zusammen, ist ja auch irgendwo ein Club, wenn du es so willst.
Es lebt ja auch vom Teilen und vom sich mitteilen und austauschen und gegenseitig bereichern. Und das sind, wenn man ganz ehrlich für sich selber ist oder vielen geht es so, die besten Weine hat man zusammen getrunken. Also die Flasche, die man sich alleine zu Hause in den Kopf gestellt hat, bleibt einem selten so in Erinnerung wie die, die man mit jemandem geteilt hat und wo man sich gegenseitig bereichert hat. Also selbst wenn du eine Qualitätsstufe einmal abwägen würdest, allein getrunken oder mit jemand zusammen, würden bei den meisten, glaube ich, die geteilten Flaschen durchaus das Rennen machen, beziehungsweise die Situation. Gibt es eine Person, mit der du gerne mal Wein trinken würdest? Der dich so fordert? Also es muss auch nicht aus unserer Branche sein, muss auch nicht mehr leben. Wir können da irgendwie alles reaktivieren. Mit wem würdest du gerne mal einen Abend verbringen und mindestens 1-18 Flaschen Wein trinken?
Ich glaube, da würde ich gar keines unserer Branche nehmen, sondern ich würde einen Musiker irgendwie zur Seite nehmen. Ich glaube, ich würde total gerne mit Norah Jones Wein trinken und Musik machen. Hätte ich richtig Lust zu.
Okay.
Das fände ich schön. Das ist einfach mal, das wollte schon immer wieder gerne mal auf ein Konzert von ihr gehen und warum nicht auch mit ihr Wein trinken. Vielleicht hört sie es ja, vielleicht trinkt sie mit mir Wein.
Was würdest du aufmachen? Also wenn du die Weinauswahl treffen könntest, muss auch nicht ein Wein sein. Welchen Wein würdest du Norah Jones servieren? Und dann angepasst an ihre Musik, an den Typen, den du glaubst, in ihr zu sehen? Oder ist es eher, was du zeigen möchtest, wie du dich zeigen möchtest, wie du den Moment gestalten möchtest?
Tja, das gerade hat das Hirn, ne? Ich würde auf jeden Fall mit einem Schaumwein anfangen. Ich glaube, ich würde vielleicht sogar, weil es irgendwie ganz gut reinpasst, so ein bisschen diese Stilistik, ein Corbinat oder Cava wählen, vielleicht mal was ganz anderes. Mhm. Einfach vielleicht auch gerade wegen dieser dieser Gelbfruchtigkeit der Aromen und ein ganz anderer Schaumweintyp. Mhm. Ich würde wahrscheinlich was vom Ätna mit ihr öffnen. Ich würde vielleicht einen weißen Ätna-Wein aufmachen.
Wow.
Warum auch nicht, weil ich mag das auch sehr gerne. Trinke ich auch extremst gerne, das finde ich großartig. Ich würde einen kleinen Ausflug an die Rhone machen. Gerade vielleicht eher südliche Rhone, was Schönes, Würziges, Rotes, was Warmes, was Kräftiges, nicht zu Tannin betont. Und ich würde auf jeden Fall aus Deutschland 2-3 Rieslinge noch mit hinzuziehen. Einfach, dass es mal präsentiert wird, ne? Dass es gezeigt wird, wie kräftig, wie großartig unsere Rieslinge hier sind. Und dann könnte man noch ewig weitermachen. Wenn es 18 Flaschen wären, dann sitzen wir noch ein bisschen hier. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Ich weiß nicht, wie hier Weinkonsum ist, aber ja, doch, da würde sich das, keine Ahnung, das müsste ich mal recherchieren. Das haben wir früher immer gemacht. wenn irgendwelche kam, Sternchen oder
hat, ja.
Ja, ja, trinken Sie Wein. Das war am Anfang immer ein bisschen schwieriger. Jetzt mittlerweile geht es ja sehr gut. Du kannst ja ChatGPT fragen oder auch auf Google findest du es genau. Trinkt Jürgen Klopp Wein? So, ja, gerade Wiesbaden, ne? Aber da kommt, da kam bei raus, Jürgen Klopp trinkt sich langsam in Wein rein, trinkt aber am liebsten Bier. Sehr gut. Weißt du Bescheid? Müsste man halt herausfinden. Ja, das wäre jetzt erstmal so eine kleine Rundumschau, was ich trinken würde.
Welcher Wein wärst du, wenn du ein Wein wärst? Weil du sagst, du bist sehr verkopft. Wärst du ein verkopfter Wein? Oder versuchst du im Wein das total Gegenteilige zu finden und bist dann eher ein emotionaler Wein?
Ich wäre, glaube ich, ich möchte kein zu emotionaler Wein sein. Nee, ich würde gerne ein Wein sein, der sich mit der Zeit öffnet. Vielleicht ist er zuerst ein bisschen verschlossen, öffnet sich mit der Zeit, hat auf jeden Fall eine gewisse Mineralik hinten dran. Ich bleibe mal bei meiner Aussage, die ich vor ein paar Jahren schon mal in einem ähnlichen Rahmen getroffen habe. Ich wäre ein Sauvignon Blanc. Das finde ich ganz schön. Ich habe damals gesagt, ich wäre zwar gerne ein Riesling, aber ich bin keiner. Ich glaube, der Aussage kann ich treu bleiben. Ich wäre ein Sauvignon Blanc und ich würde bei meiner, würde an der Loire bleiben, ja. Ich würde mich im Parfumés anordnen und dann wäre ich genau das, eher ein bisschen verschlossen, vielleicht ein bisschen rauchig, sich öffnet und vielleicht dann gelbfruchtig im Abgang. Das wäre jetzt genau das, was ich mir vorstellen würde.
Sehr großartig und trotzdem ein Klassiker mit Parfumé.
Irgendwie
aber
schon.
Interessant, dass du ein Parfumé nimmst und kein Sancerre.
Ja, man sagt ja, die zwei sind sich sehr ähnlich, aber ich finde, sie sind doch am Ende des Tages strukturell irgendwo gänzlich anders. Ich finde Sancerre immer ein bisschen härter.
Ja.
Ja. Ja.
Ehrlich.
Muss ich sagen.
Gibt es bei dir noch Wünsche oder Gedanken oder Ziele? Also hast du irgendwas ganz weit oben auf der Bucketlist? Willst du mal ein Buch schreiben oder willst du in irgendein, findest du ein Zombie sollte publizieren? Im Allgemeinen sollte sein Wissen weitergeben, also außerhalb des täglichen Tuns und Schaffens, was ja auch jeder in jeder anderen Branche macht, aber wir sammeln ja unglaublich viel Wissen und behalten es dann oftmals für uns, bis wir es vergessen. Hast du irgendwie da eine Ambition also zu oder?
Ich würde, glaube ich, kein Buch schreiben. Also ich habe da schon öfters, also nicht, dass ich jetzt, ich habe nie darüber nachgedacht, ein Buch zu schreiben. Ich habe es mir hin und wieder schon mal vorgestellt. Ich hatte eine sehr gute Freundin, die war Schriftstellerin. Die hat ganz großartig geschrieben. Es war aber auch ihre Art und Weise. Ich bin zu ungeduldig dafür.
Ah, witzig.
Das ist einfach so. Ja, ich weiß, ich kriege das in letzter Zeit immer mal wieder zu hören. Du bist zu ruhig, Elena. Ich bin innerlich überhaupt nicht ruhig. Ich habe immer eine gewisse Grundnervosität. deswegen ist ein Buchschreiben nichts für mich. Ich wünsche mir für mich persönlich einfach immer wieder die Möglichkeit, weiter zu verkosten, weiter Wissen anzuschaufeln und dass mir das nie zu mürbe wird, dass ich immer weiterhin diese Energie behalte, selber was zu tun und weiterzulernen. Das wünsche ich mir wirklich für mich, dass ich nicht an den Punkt komme, wo dieser Antrieb verloren geht. Weil das ist das, was mich, glaube ich, auch ausmacht. Das ist meine Energie. Also, aber da gehört einfach kein Buch dazu. Ja.
Wenn es ein Buch werden würde, würde ich dir wahrscheinlich direkt den Auftrag erteilen, ein Buch über die Loire zu schreiben, weil ich da noch nie ein gutes gefunden habe.
Ja, das kannst du gerne machen, da musst du nur ein paar Jahre warten.
Weil man könnte da wirklich sowohl geschichtlich als eben auch über jeden Abschnitt, über jede Appellation, über so viele Persönlichkeiten, dann eben auch diese Entwicklung eben im Natural Wine Bereich und Wahnsinn. Also ich glaube, über die Loire, zumindest im deutschsprachigen Raum, ist da noch nie eins wirklich für so ein bekanntes Weinbaugebiet irgendwie geschrieben worden. Naja, dann haben wir eine Aufgabe.
Die Loire.
Also erstmal Dekanter für Champagner und Loire-Buch.
Das
ich Dekanter, du Loire-Buch, okay?
Ja, meinetwegen. Aber wie gesagt, brauchst ein bisschen Geduld, bis ich dann so weit bin.
Manchmal brauchen wir noch ferne Ziele, das ist da.
Du, ich müsste erstmal wirklich auf monatelange intensive Schulungsreise und Forschungsreise gehen. Also ich wäre dann jetzt weg.
Sehr schön.
Ja, es sind. Man muss traurig, nur wissen, ne?
Wie, ne? Ja, genau. Gibt es bei dir irgendwas Konkretes, was man erwarten kann, was du dir vorgenommen hast, also was greifbar ist?
Ich glaube, man könnte das vielleicht eher so als Lebensprojekt auch so ein bisschen betiteln, dass ich einfach immer gerne weiterhin dafür sorgen würde, dass das Thema Wein gemeinschaftlich ist und dass ich auch in meiner Funktion als ich, als Person, vielleicht jetzt auch mit der Sommelier-Union einfach gerne weiter dafür beitragen möchte oder noch mehr dazu beitragen möchte, dass Weinwissen da ist und dass Weingemeinschaft existiert. Na, weil ich finde, dass wir auch in einer Zeit leben, wir haben da schon klar coole Gruppen, aber viel passiert immer mehr solo. Das ist ja ein gesellschaftliches Thema. Wir gehen ja immer mehr und immer weiter davon weg, gemeinschaftlich was zu tun. Es passiert viel digital und das ist nicht nach meinem Gusto. Ich würde gerne einfach meinen Beitrag dazu leisten, dass das gemeinschaftliche Thema, ob das jetzt im Schulungszweck ist oder einfach so miteinander, füreinander da sein, dass das weiterhin existent ist. Weil so bin ich auch, so bin ich auch groß geworden und das ist für mich existenziell, dass man eine Gemeinschaft hat, an die man sich wenden kann, dass man voneinander lernen kann. Und wenn ich da meinen Teil zu beitragen darf, dann möchte ich das gerne weiter tun und würde das auch gerne noch intensiver tun.
Ich mag in der Tat den Gedanken mit dem Chamäleon, denn so ist es eigentlich. Man versucht sich an verschiedene Situationen, an verschiedene Gäste, an verschiedene Kollegen, an verschiedene, ja sogar Weine anzupassen und jedem seine perfekte Rolle zuzusprechen und das Ganze einfach zu begleiten, zu untermalen. Und das spricht für deine Berufsphilosophie, die ich großartig finde. Dein Weg ist außergewöhnlich. Ich bin gespannt, wo es dich hinführt, liebe Elena. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für deine Gedanken. Vielen Dank, dass du deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Und vielleicht den einen oder anderen, der auch diesen Weg gehen möchte, der vielleicht nicht mehr im Restaurant stehen möchte, sondern die Sommelierie auf eine ganz andere Weise interpretieren und leben möchte, den einen oder anderen Tipp mit auf den Weg gegeben hast. Es war großartig, dich als unsere Gästin gehabt zu haben. Und jetzt bin ich natürlich super gespannt. Ihr wisst es noch nicht, ich weiß es, es kommt gleich ein Outro von der Familie Dier, von der Nahe. Und dabei wird eine Frage gestellt, die auch im gesamten Podcast ungeklärt bleibt. Danke, Sylvain, für diese durchaus provokante Frage, aber ja, genauso kennen wir dich. Und bevor wir zum Schlusswort, zum Finale kommen, möchte ich mich ganz herzlich bei der Schlumberger Gruppe, bei den Handelshäusern Segnitz, Consiovini, Schlumberger und für all die privaten Weingenießer unter euch gibt es Bremer Weinkolleg, wo ihr die gesamte Palette der Schlumberger Gruppe nach Hause bestellen könnt. Aufs Allerherzlichste dafür bedanken, dass sie an unserer Seite sind, dass sie dieses Projekt begleiten, unterstützen, an die Sommies, an die Branche glauben und in diesen, gerade für die Weinbranche, nicht wirklich einfachen Zeiten, dieses Projekt, diese Idee und damit eben unsere Branche unterstützen. Vielen lieben Dank dafür. Und last but not least wäre ich super dankbar und super glücklich, wenn du mir einen Riesengefallen tun könntest. Falls du es noch nicht getan hast, bewerte diesen Podcast. Folge uns, begleite uns, like uns auf Instagram. Sei einfach bei uns. Wenn du eine Frage hast, schreib mir eine E-Mail unter silvio@sommelier.website. Ich freue mich darauf, von dir zu hören. Und ja, letztlich dank dir, dank der großartigen Sommies und, wie eben erwähnt, dank der Schlumberger Gruppe heißt es, nach dem Podcast ist vor dem Podcast. Nach dem Freitag ist vor dem Freitag und nach Elena Hartz-Gilling reisen wir nach Hamburg ins Restaurant Jellyfish und treffen da keinen geringeren als Ling Nguyen.
Hallo, wir sind Caroline und
Sylvain vom Schloss Goodil an der Nahe.
Mitten in der Lese grüßen wir euch alle.
Wir freuen uns sehr, dass wir dabei sind, um ein bisschen über Elena zu erzählen.
Ja, gestern warst du gefühlt noch bei uns zur Lese.
Stimmt, aber ich habe erstmal ein Problem mit Elena, weil ich weiß nicht, ob das Elena oder Helena ist. Ich kann das nicht aussprechen.
Ja, ihr Franzosen, immer das Haar, wo keins hingehört, ne?
Aber Elena war doch da für die Lese, aber sie war nicht nur da für die Lese. Elena ist doch auch ein Running Gag für uns.
Running Gag hört sich ein bisschen böse an.
Das ist nicht böse, du weißt doch, wie ich bin. Aber sie kommt auch eigentlich öfter zu uns und das ist immer cool. Ne?
Ja, ist immer entspannt, ehrlich, lustig, einfach toll.
Wir haben sie, das erste Mal, dass ich persönlich Elena gesehen habe oder wahrgenommen habe, das war ein Probeessen für eine Veranstaltung in der Ente. diese Schlossgüterveranstaltung.
Ja, mit Schloss Johannesberg,
Vollrath, Schloss Gundil.
Wo wir als Gast dabei waren.
Ganz genau. Und dann war ein Probeessen und Elena gehört zu den, gehörte, dass sie nicht mehr in der Ente ist, aber das sind Serviceleute, die ich persönlich liebe, weil das sind Leute, die du nicht siehst, wenn du nicht sehen möchtest, aber die da sind, super professionell. Und das war Elena für mich. Und da habe ich sie wahrgenommen, weil das war ein super Austausch. Aber nicht nur professionell, das war einfach, wie sie ist.
Hat auf den ersten Moment gefunkt.
Ja, also schon sehr, sehr, sehr lustig eigentlich. Sehr lustig, also ja.
Das Besondere ist ja immer, wenn Charakter und Leidenschaft für das Produkt zusammenkommen. Und das ist bei Elena absolut der Fall.
Ja, aber ich muss trotzdem sagen, seitdem sie, seitdem wir sie besser kennen oder seitdem sie so regelmäßig zu uns kommt, ich habe persönlich eine andere Elena kennengelernt und erlebt.
Das stimmt. Also sie macht auf den ersten Eindruck ja einen sehr ruhigen und zurückhaltenden Eindruck, aber wie sagt man so schön? Stille Wasser sind tief?
Du sagst doch immer, stille Wasser sind tief. Aber trotzdem immer mit Niveau. Also Elena ist echt eine, das ist ein Herz, ganz einfach, ein Herz. Aber sie ist nicht die, ich wollte sagen, die Letzte, die die Flasche aufmacht. Das darf man nicht sagen. Aber ich glaube, sie hat auch eine, wie du vorher gesagt hast, eine Leidenschaft.
Ja, Leidenschaft für Wein, für Riesling. Aber auch Chenin Blanc ist ein Riesen. Thema für sie, generell die Loire, liebt sie und da haben wir gemeinsam auch ein paar echt spannende Weine für unsere Bockschenke ausgewählt. Ich freue mich auf viele, viele weitere weinfröhliche Abende, Tage und einfach Zeit mit dir, liebe Elena.
Ja, also Elena, komm bald wieder, du wohnst nicht so weit weg, das ist auch ein Riesenvorteil, Katzensprung. Und Silvio, ich glaube, es wäre wichtig, dass du Elena was fragst. Ich habe eine Frage für Elena oder du hast eine Frage für Elena. Bitte frag Elena, was bedeutet das, wenn du in dem Abend bis spätabends, wenn du Schluck aufkriegst? Was bedeutet das? Dann vielleicht wird Elena was verraten, was ein bisschen privat ist. Aber ich finde es toll, weil das ist ein Zeichen, ein typisch Elena-Zeichen. Also viel Spaß bei der Aufnahme und ja, es geht weiter für die Lese bei uns. Ne?
Jawohl, gleich ciao. Starten wir wieder. Ciao, ciao.